Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 72 des Wayne Podcasts.
Work it, make it, do it, make us stronger. Harder, better, faster, stronger. Work it, do it, make us stronger. Harder, better, faster, stronger. Our work is never over.
Nee, die Arbeit ist wirklich nicht zu Ende. Hallo nochmal von mir hier zur Ausgabe Nummer 72 des Wayne Podcastes. Und ich spiele natürlich den Song nicht einfach so, sondern der Song wird eine tiefere Bedeutung in diesem Podcast haben, weil er Teil meiner Erfahrungswelt rund um die South by Southwest war, die ich im März besucht habe. Und das wird in großen Teilen auch der Inhalt dieses Podcastes sein. Im Housekeeping werde ich auch noch einen kleinen Recap zur SEO Campix und zur Contentix machen, also das Zeug, was wir Anfang März oder Ende Februar selbst veranstaltet haben, aber dann wird der große Themenkomplex wirklich um die South by Southwest gehen und die Eindrücke, die ich da gewonnen habe. Viel Spaß dabei. Wait. Ja, was sonst? Was hört man an so einem Tag, wo man aus dem Fenster guckt und Sonnenstrahlen sieht, also Sonne grundsätzlich sieht, aber auch ein Wetter sieht, was von der Temperatur so wirkt, als ob der Frühling wirklich da ist. Das ist doch wirklich cool. Und ich muss sagen, in diesem Jahr ist mir Herbst und Winter sind mir richtig auf die Ketten gegangen. Es war ja nur nass, es war nur feucht, es war überhaupt gar kein richtiger Winter. Also in meiner Jugend kann ich mich noch erinnern, da bin ich noch Schlittenfahren gegangen, weil irgendwie dauerhaft Schnee gelegen hat und es war auch dauerhaft kalt. Und das ist ja ein Winter, das ist ja ganz cool, gerade wenn Schnee liegt und es ist so leise draußen und der Schnee dämpft so die Geräusche, dann hat das ja irgendwie was wirklich Tolles. Aber diese Matschpampe und diese Kälte, diese durchdringende Kälte, die aber immer so in den Plusgraden drin ist, total abartig. Also den Winter und den Herbst hier, den konntest du mir wirklich schenken. Umso besser war es denn, dass ich natürlich in Austin war, wo ich ein bisschen einen Hauch vom Sommer schon gekriegt habe. Da war der Temperaturunterschied auch ziemlich scary, weil wir hatten Tage, da hatten wir 32 Grad und am Abend davor hatten wir noch 9 Grad, was total freaky ist, weil du kommst irgendwie ins Hotel zurück, hast 9 Grad, denkst, 32 Grad, die spinnen sich da einen zurecht, ziehst natürlich noch lange Hosen an und dann hast du mittags irgendwie doch die 32 Grad. Ja, da hat mich Texas so ein bisschen an der Nase herumgeführt. Oder eigentlich haben die alles richtig gemacht. Ich habe mich selbst an der Nase herumgeführt. Aber ich konnte zumindest erstmal einen kleinen Eindruck davon finden, wie der Sommer dann werden soll. Und ich glaube jetzt, wenn ich so rausgucke, der Frühling, zumindest der Frühling ist da. Und diese Woche sollen es ja sogar 25 Grad hier werden in der Hauptstadt und bei euch sicherlich auch. Und ja, da gehen die Gemüter natürlich hoch und die Seele, die springt plötzlich wieder. Zumindest bei mir so. Und da werde ich jetzt im Housekeeping auch ein bisschen drauf eingehen, weil im Frühjahr, da entstehen viele neue Sachen und das wird gleich auch Thema sein. Also fangen wir mit Housekeeping an.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ah.
Ja, Housekeeping. Im letzten Wayne-Podcast ist ja irgendwie gar keine Reaktion da gewesen. War vielleicht eine langweilige Folge. Manchmal sind die auch nicht so richtig inspirierend. Vielleicht für den einen oder anderen, ist natürlich immer zielgruppenabhängig. Vielleicht seid ihr aber auch eine Schreibfaul gewesen. Und es war ja auch sowieso die Zeit, wo eine Menge Events angestanden haben. Und warum soll man was dazu schreiben? Gerade wenn man, und die letzte Folge ging um die SEO Campix und die Contentix, wenn man selbst da ist, dann hört man sich die Sachen vielleicht nur an und die Fragen stellt man dann ganz woanders. Ich bin das ja gewöhnt in dem Podcast, dass ich nicht mehr so viele Fragen gestellt werden. Ich will aber auf eines noch eingehen und das ist eine Strukturveränderung hier bei Sumago und da erklärt sich vielleicht ein bisschen, warum manche Sachen vom Tonus her vielleicht nicht so stabil aktuell laufen und ich weiß gar nicht, ob euch so eine Sachen interessiert, die wie es jetzt bei uns intern läuft, aber ich glaube, dass es wichtig ist für das Format und ich glaube, viele Leute begleiten uns, mich vielleicht auch in der Geschichte, wie bestimmte Sachen entstehen und da ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant. Also, was hat sich hier ergeben bei Sumago? Wir sind ja im letzten Jahr umgezogen hier in die Barracks, sind nach Berlin gezogen, weil wir uns natürlich Gedanken gemacht haben, wie können wir auch größer werden, wie können wir an Personal kommen und da war es natürlich in Brandenburg nicht so super smart, an Personal zu kommen, nicht weil es da nicht Leute gibt, sondern weil die meisten Leute natürlich irgendwie aus dem Großraum Berlin kommen, die für uns eine Relevanz haben und wenn die halt lesen, dass es eine Agentur in Brandenburg ist, dann ist es egal, ob wir im Speckgürtel von Berlin sitzen, sondern dann steht da eigentlich immer erstmal Brandenburg und die meisten können nicht so richtig assoziieren, wie jetzt in Brandenburg, die wollen sich auch gar nicht damit beschäftigen und wenn ihr mal an dieses Thema Conversion-Optimierung denkt, wie da Menschen runter reduziert werden auf ihre niederen Instinkte, dann ist das natürlich bei der Personalgewinnung genauso. Das heißt, wenn ich irgendwie als jemand, der einen Job sucht, wenn ich Stellenanzeige gucke und da steht Brandenburg drin, dann denkt man immer, man hat lange Fahrwege. Da werden also sehr viele Sachen assoziiert, die einfach damit in Verbindung gebracht werden, obwohl es vielleicht gar nicht so richtig war. Also wir haben den Move nach Berlin gemacht und sind hier auf für die Zukunft prognostizierte 380 Quadratmeter gezogen. Ziemlich cooles Büro. Wir haben das hier die Barracks genannt, weil wir ja natürlich so ein bisschen mit dem Militärdesign so ein bisschen spielen. Und wir waren damals 6 Leute, als wir hierher gezogen sind, mit ein bisschen Fluktuation, wie es natürlich so in dem Online-Marketing so ist. Man hat so ein paar Trainees, ein paar personelle Veränderungen, die immer sich wieder ergeben. Und natürlich waren die 380 Leute nicht für 380 Quadratmeter nicht für 6 Leute ausgerichtet. Und genau das ist passiert, gerade in den letzten 3 Monaten, würde ich mal sagen, sind wir halt rasant gewachsen, nämlich von 6 auf jetzt 14 Leuten. Und damit entstehen so ein paar Bedürfnisse. Also mir haben ja viele gesagt, als wir noch kleiner waren, dass bestimmte Veränderungen so ab dem Bereich 8 bis 12 Leute passieren, nämlich so, dass du Strukturen innerhalb deiner Firma so ein bisschen verändern musst und dann genau diese Phase anfängt, wo du nicht mehr eigentlich dauerhaft im Unternehmen arbeitest, sondern als Geschäftsführer zumindest und als Gründer am Unternehmen arbeitest. Und genau das ist jetzt passiert, also genauso in dem Bereich zwischen 8 und 12, ich kann euch gar nicht genau sagen, in welcher Größe das so eigentlich so richtig entstanden ist, sind aber Bedürfnisse nach Prozessen gekommen, die eben irgendwie erstmal entstehen müssen und die eine solide Plattform dafür bieten, dass man später dann vielleicht nochmal weiter wächst in Richtung 25, 30 oder so what. Und das muss man jetzt machen. Und ich hatte schon, als ich in Austin war, das Problem oder diese Erkenntnis, dass ich bestimmte Sachen jetzt anpacken muss, sonst entgleiten die mir. Und das ist so in dieser ganzen Welt von Content Marketing, wo man immer stattfinden muss. Da war Austin jetzt so ein richtig cooler Ruhepol, wo ich mich einfach mal darauf fokussieren konnte, okay, wie mache ich das denn jetzt? Wie will ich denn die Unternehmenskultur und die Strukturen meiner eigenen Firma so aufbauen, dass sie zukunftsstabil sind? Und eine Entscheidung, die ich getroffen habe, und das war eine, die ich in meiner Unternehmensgruppe, in der ich ja auch aktiv bin, schon mal mitbekommen habe, war die Entscheidung, eine Assistenz der Geschäftsführung einzurichten. Das ist so die erste unproduktive Stelle, die ich eigentlich erstmal so hatte. Also unproduktiv in Form von, da wird jetzt keine Leistung verkauft, die irgendwie wieder ein Income hat, sondern das ist eine Leistung, die eigentlich nur interne Verwaltung ermöglicht oder umsetzt, die aber, und das musste ich jetzt lernen, nachdem mein Schreibtisch immer auch voller geworden ist, gerade was den Papierkram anbelangt, dass so eine Stelle entscheidend ist eigentlich und auch hochproduktiv ist. Du kannst die nicht so 1:1 runterbrechen auf eine Stelle, die halt nichts erwirtschaftet, sondern sie erwirtschaftet indirekt. So wie Social Media im SEO ja auch indirekt eigentlich so für die Suchmaschinenoptimierung wichtig ist, so ist eine Assistenzstelle auch existenziell für den Fortbestand oder die Wachstumsmöglichkeit von einem Unternehmen, wie wir es sind, aber eigentlich auch wie jedes andere Unternehmen da draußen ist. Und was das Coole dabei ist, ist, dass wir natürlich viele Kunden haben, die entweder noch auch auf diesem Weg sind oder die diesen Move auch schon mal gemacht haben. Und da jemand als Sparringspartner zu haben, der die Probleme kennt, die beim Wachstum entstehen, das ist, glaube ich, auch nochmal ziemlich spannend. Ja, also, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir verändern uns hier ziemlich stark. Wir bauen Strukturen auf. Und das führt halt dazu, dass ich am Ende des Tages manchmal auf meinen Zeitplan gucke und keine Zeit mehr habe. Dadurch werden manche Sachen ein bisschen, ja, holpriger, gerade was so Erscheinungstermine für so einen Podcast anbelangt. Da hätte ich ja eigentlich schon vor einer Woche eigentlich produzieren müssen. Ich habe es aber einfach nicht hingekriegt, weil ich einfach Prioritäten setzen muss. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und als Empfehlung für euch da draußen auch nochmal, was ich euch mitgeben kann. Setzt Prioritäten. Und wenn dann irgendwelche Sachen hinten runterfallen, die auch vielleicht schmerzlich sind, dann ist es halt so. Ihr müsst euch am Ende des Tages irgendwann entscheiden, weil ihr könnt nicht alle Wege gleichzeitig gehen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, also das hat sich bei uns sehr stark geändert. Ich habe auch in der in dem Zusammenspiel auch mal probierend Facebook einfach mal für eine Woche sein zu lassen, weil ich einfach mal testen wollte. Und das wollte ich auch schon in der Vergangenheit, da habe ich aber mich nicht so richtig getraut. Ich wollte mal spüren, wie Facebook mich im Tagesgeschäft eigentlich so ablenkt. Und wie viel von meiner Produktivzeit eigentlich dabei draufgehen, dass ich dieses Social Networking über Facebook halt mache. Und so habe ich einfach mal eine Woche auf Facebook verzichtet. Und ich muss sagen, Facebook hat mir jetzt nicht so sehr gefehlt. Gerade weil wir in der Zeit jetzt, wo ich es nicht gemacht habe, auch wenig publiziert haben. Und ich Facebook jetzt nicht als Sharing-Plattform missbrauchen konnte, ist mir eigentlich irgendwie so richtig, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich Facebook jetzt nicht mehr hatte. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass ich zumindest wenn ich am Desktop sitze, den Messenger nicht mehr sauber benutzen kann, weil es ja den eigentlich nur innerhalb der Browser-Applikationen gibt, aber auch bei Windows 10, jetzt habe ich gelernt, zumindest vom lieben Stefan, dass es da auch noch eine andere Möglichkeit gibt, nämlich über eine App-Installation in Windows 10 den Messenger noch zu bedienen. Soweit war ich damals noch nicht. Das heißt, an dem Messenger hink ich so ein bisschen, weil wirklich eine Menge Unternehmenskommunikation und auch, obwohl private weniger, private Kommunikation, aber gerade Unternehmenskommunikation sehr stark an dem Messenger hängt. Und den konnte ich halt auf der Handy als einzelne App abrufen. Da konnte ich also Facebook als App umgehen. Aber auf Desktop ist es mir noch nicht so richtig gelungen. Das heißt, ab und zu konnte ich schon mal noch ein bisschen schummeln, zumindest ein bisschen lesen, ohne jetzt wirklich das überzustrapazieren. Also ich war vielleicht 2 oder 3 Mal vielleicht auf der Plattform und sonst habe ich wirklich gleich explizit den Messenger benutzt und eigentlich das Browserfenster gleich geschlossen. Also ich muss mal gucken, wie es weitergeht, wenn wir wieder anfangen zu publizieren, dann, ich glaube dann gehört Facebook einfach wieder dazu. Dann kann ich mich auch gar nicht davon trennen. Aber wie gesagt, wenn du so wichtige Druckpunkte hast, Prioritätenentscheidungen, wo du wirklich was bewegen musst, dann ist es, glaube ich, ganz gut, mal einfach Facebook sein zu lassen. Und das gilt natürlich nicht nur für Facebook, sondern für alle Social-Media-Plattformen, die ihr dann da draußen bespielt und die eure Zeit am Ende des Tages irgendwie ein bisschen auseinanderrupfen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich das Thema Redesign. Wir sind ja schon seit einigen Monaten an dem Thema Redesign für unsere Sumago, also unsere Agenturseite dran. Ein total ätzendes Thema. Ich muss sagen, gerade dieses Thema Mobile zu Desktop-Variante nervt mich totalst, nervt mich aber schon seit Jahren total, weil es einfach irgendwie nie so richtig hinhaut. Und ich glaube, aus dem Thema kommt man nicht raus. Wir haben jetzt einigermaßen eine Lösung gefunden, wie wir das einigermaßen glatt ziehen können, aber es bleibt trotzdem Schweinethema und es sind immer noch so ein paar Diskrepanzen dabei, die mir nicht so nicht gefallen, aber da bin ich auch vielleicht ein Korinthenkacker, bin da sehr, sehr genau. Eigentlich sind wir da ganz gut auf der Spur. Vom Thema Redesign will ich eigentlich jetzt gar nicht so auf unserem rumreiten, sondern es ist ja oftmals so, dass sehr viele Leute sich darüber unterhalten, ob Redesigns oder ob Relaunch grundsätzlich, ob das so Themen sind, die wichtig sind. Und ich glaube, dass ein Relaunch natürlich, wenn du auf einer ganz alten Plattform sitzt, wichtig sein kann. Ja, da solltest du aber sehr, sehr genau darauf achten, dass du es begleiten lässt von Leuten, die gerade, wenn du eine Menge Traffic aus dem Search-Kanal dir holst, also gerade aus organischer Suche, dass die Landing-Seiten, also die URL-Struktur gerade von deiner Architektur, dass die sauber übernommen wird oder zumindest sauber redirected wird. Da solltest du extrem Wert drauf legen, sonst kann dich das richtig Geld kosten und vielleicht auch dein Unternehmen kosten, wenn du halt sehr viel Search-Traffic hast. Sonst ist natürlich das Thema Redesign, glaube ich, ein ziemlich aufwendiges Thema, weil Design von so einem ganzen Komplex inklusive Corporate Design und so natürlich sehr, sehr aufwendig ist. Aber ich glaube, es gehört in der heutigen Zeit einfach dazu. Wenn du einfach jahrelang dein Unternehmen einfach so plätschern lässt und es natürlich kannst du es über Kampagnen probieren, ein bisschen aufzulockern. Aber wenn du deinem Unternehmen nicht nach 5 Jahren oder 6 Jahren irgendwann mal nicht einen neuen Anstrich gibst in Form von einem Redesign. Und das muss ja nicht immer grundsätzlich alles kaputt machen oder von den alles auf den Kopf stellen, sondern es kann ja auch mit sachten kleinen Schritten passieren. Aber du solltest auf jeden Fall daran denken, deiner Marke irgendwie eine neue Präsenz zu geben, weil nichts ist schlimmer da draußen, als wenn du Leute langweilst in der heutigen Zeit. Und Sachen, die sich einschleifen, die sind halt irgendwann langweilig. Dann hast du nur noch den Inhalt, aber hast irgendwie gar keine Veränderung mehr, die irgendwie mal so einen Bass auslösen. Und jedes Redesign oder jedes neue Denken deiner Marke, was vielleicht mit dem Redesign verbunden ist, führt auch immer dazu, dass du dann das hast, was andere vielleicht nicht haben, nämlich die Möglichkeit, Storytelling zu betreiben. Das Storytelling entsteht ja nicht dadurch, dass ich es einfach so plätschern lasse, sondern Storytelling bedeutet auch, dass ich irgendwelche Anlässe habe, wo ich eine Story überhaupt erzählen kann, überhaupt mein Unternehmen. Bestimmte Steps, wie jetzt, dass wir jetzt ein Wachstum hatten oder dass wir ein Redesign machen oder, dass wir ein Rebranding hatten, dass wir uns auf dieses Militärding irgendwie fokussiert haben. Das sind alles, da hängt eine Menge Geschichte dran und diese Geschichte kannst du natürlich spielen als Firma. Und jetzt stell dir mal einfach deine Firma vor oder dein Unternehmen vor oder deine One-Man-Show vor und dann guck dir mal an, wie oft du das in der letzten Zeit verändert hast und schreib dir mal einfach ein paar Punkte auf, die dazu führen könnten, dass du eine Firmengeschichte hast, die irgendwas wie eine Kultur darstellt oder in Visuals irgendwie eine Geschichte darstellt. Und ja, also entweder du bist sehr aktiv oder du wirst ziemlich schnell zu der Erkenntnis kommen, da ist nicht so viel. Dann kannst du dich natürlich immer damit rausreden, dass du ja sehr viel am Kunden arbeitest und so. Und das ist ja immer so die Standardausrede, die ich mir selbst manchmal auch, wo ich mich selbst manchmal bei erwische, dass man so viel für die Kunden arbeitet, dass man selbst gar keinen Wert legt darauf, seine eigene Präsenz oder seine eigene Sichtbarkeit zu steigern. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Du musst als erstes an deinem Unternehmen arbeiten, auch an der visuellen Präsenz arbeiten. Also Agenturen, die selbst ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die würde ich in keinem Fall ansteuern, sondern ich glaube, das ist Bullshit. Wenn Leute nicht an ihrer Präsenz arbeiten, nicht an ihrem eigenen Marketing arbeiten, wie soll ich dann darauf vertrauen als Kunde, dass die das für mich richtig cool tun? Ich glaube, das ist ein ziemlich schwieriger Spagat und ich glaube auch ein echter Problemlöser, wenn es darum geht, Kunden zu ziehen. Ja, also wir hoffen, dass wir irgendwie im April mit dem Redesign fertig werden, werdet ihr ja irgendwie sehen und dann werde ich auch mal berichten, wie wir da hingekommen sind und was das für Auswirkungen hatte etc. pp., weil bei uns hängt schon eine Geschichte da dran und wie die Geschichte wirkt, für uns wirkt, das will ich vielleicht in den nächsten Folgen nochmal erzählen. Dann will ich in dem Housekeeping natürlich ein bisschen was darüber verlieren, wie die SEO Campix und die Contentix für uns gelaufen ist, weil viele von den Hörern hier natürlich da waren vielleicht. Ich muss erstmal sagen, wir hatten natürlich dadurch, dass wir so nach vorne gegangen sind, also in den Februar reingegangen sind und in den Anfang März rangerobbt sind, weil natürlich SMX und Online-Marketing-Rockstars Mitte März stattgefunden haben. Dafür haben wir uns eben entschieden, nach vorne zu gehen. Wir hatten da einen mega Kälteeinbruch und eine mega Grippewelle. Ich glaube, das war so das tragende Thema, dass es extrem kalt war. Und wir jetzt gemerkt haben als Veranstalter, dass dieses Haus, was natürlich so diesen Charme der 80er Jahre hat und natürlich ein Ostbau ist, dass der so mit der Dämmung und mit dem ganzen Baukörper so bei minus über 10 Grad oder auch minus 8 Grad so wirklich an seine Grenzen kommt. Wir hatten sogar den einen Tag leider das Pech, dass die Warmwasseranlage ausgefallen ist. Das war zum Glück nur 6 Stunden. Das kann mal passieren. Ich glaube, das kann in jedem Motel passieren. Das liegt jetzt nicht so an dem Motel schlechthin. Aber du hast schon an jeder Ecke gemerkt, dass irgendwo das so die Grenze ist. Du merkst, dass die Glasisolierung halt nicht mehr so passt. Gerade bei großen Glasflächen ist es halt so, dass du die Heizleistung nicht mehr bringen kannst, um diese Kälte dann abzufedern. Und das war eigentlich so das tragende Ding neben dem Grippe-Problem, was wir ja jedes Jahr irgendwie zur Campix haben, was dieses Jahr aber sehr ausgeprägt war. Ich glaube, es war noch nicht so stark wie im letzten Jahr, wo wir Grippe und Flugstreik in einem hatten. Aber es war schon sehr, sehr ausgeprägt. Sonst will ich gar nicht so sehr viel über die beiden Events verlieren. Ich glaube, sie sind super gut gelaufen. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die eine Menge rausgezogen haben aus beiden Veranstaltungen. Jeder auf seinem Level, jeder aus seiner Perspektive. Wenn ich mir ein paar Wünsche selbst geben könnte, dann würde ich mir im Bereich der Contentix noch ein bisschen in eine andere Richtung würde ich gerne hinbekommen. Da arbeiten wir gerade im nächsten Jahr nochmal dran. Da habe ich jetzt gerade aus Austin eine Menge Visionen mitgekriegt, weil da würde ich ganz gerne noch einen Hauch andere Richtung haben. Das ist aber relativ schwer, weil natürlich die Konzeption der Contentix auch sehr stark auf der SEO-Campix beruht. Und die Leute, die im Content-Marketing arbeiten, die funktionieren halt völlig anders und sind in großen Teilen sehr stark Sales-getrieben. Und mit denen kannst du halt nicht so ein Barcamp-ähnliches Format aufziehen wie mit Leuten im SEO-Bereich, die anders gewachsen sind. Aber mal gucken, wie wir das lösen. Da will ich ganz gerne noch einen anderen Drive reinhaben. Sonst muss ich sagen, lief alles super. Wir hatten ein paar Sachen noch im Timing, wo wir jedes Jahr mal was dazulernen. Das sind auch Sachen, ich glaube, die gibt es ja in keinem Buch zu lesen, wann du das Abendprogramm wie gestaltest und wie man einen bestimmten Spirit über eine gewisse Zeit durchlaufen lassen kann. Gerade so der Wechsel zwischen Contentix zu SEO-Campix war so ein bisschen aus Veranstalter-Sicht zumindest problematisch. Da können wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber sonst muss ich sagen, war es wieder, glaube ich, ein cooles Event und ich hatte jetzt auch bis auf ein paar Sachen, die jetzt Teilnehmer selbst gesagt haben, die ich mir durchaus anziehen kann, weil wir sind natürlich keineswegs perfekt, war eigentlich das eine runde Geschichte, würde ich sagen, und ja, wir werden das im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder machen. Den Termin für die SEO-Campix und Contentix im nächsten Jahr werden wir, wenn alles gut läuft, in der nächsten Woche launchen und werden dann auch schon ein paar erste Tickets, ein kleines Kontingent zu einem speziellen Sonderpreis raushauen. Das heißt, Frühbucher werden da ein bisschen bevorteiligt, was den Preis anbelangt. Ja, wenn ihr noch Informationen habt, die oder Sachen euch aufgefallen sind auf der SEO-Campix oder Contentix, die ihr uns noch mitteilen wollt, dann immer bitte in die Shownotes hier oder in die Kommentare unter die Shownotes oder ihr schreibt mich persönlich an oder schreibt mir eine Mail. Liebend gerne. So, dann kommen wir mal so langsam, robben wir mal hin zu dem Hauptthema. Wir werden das Blog-Thema oder die Blog-Themen heute weglassen, weil ich glaube, ich so an die Stunde rankomme, wenn ich euch ein bisschen was über die South by Southwest erzähle. Und jetzt will ich gleich so ein bisschen Spreu von Weizen trennen. Natürlich sind nicht alle jetzt Leute, die super interessiert, was bei der South by Southwest vielleicht los war. Nicht jeder von euch ist so Konferenz interessiert oder Event interessiert, sondern viele von den Hörern, weiß ich, die hier auch zuhören, die hoffen immer, dass bestimmte Sachen hier explizit genannt sind, so dass sie anwendbar sind für ihre Projekte. Und das, was ihr jetzt hören werdet, das basiert sehr stark darauf, einen globalen Blick auf bestimmte Themen zu bekommen, der aber mega spannend war, zumindest für mich, kann ich schon mal vorwegnehmen. Für mich war es echt extrem prägend, extrem fokussierend und das Problem bei diesen globalen Themen ist immer, dass jeder anders zuhört. Also wenn ihr Konferenzteile da jetzt gehört hättet, dann hättet ihr bestimmte andere Stücken wieder rausgenommen, als ich sie vielleicht rausgenommen habe. Und so wird auch diese Rückschau, dieser Recap für die South by Southwest sein. Es werden eine Menge persönlicher Erfahrungen drin sein. Es werden aber auch ein paar Sessions drin sein, die nicht so inhaltlich besprochen werden, sondern die mehr von der Art des Machens besprochen werden und welche Trigger da ausgelöst werden oder bespielt werden. Und da waren richtig mächtige Dinger dabei, die wirklich wichtig sind, wenn ihr ja an Storytelling interessiert seid, wenn ihr an Events interessiert seid, wenn ihr an Spannungsbögen interessiert seid, dann glaube ich, ist das noch was ihr euch anhören solltet. Und das meiste wird aber zwischen den Zeilen stattfinden, vielleicht mit Sachen, die ich selbst nicht mal so als wertvoll empfunden habe, die für euch aber vielleicht in dem Moment, wo ihr jetzt gerade seid, wichtig sein kann. So, das ist erstmal ein Vortisch, damit ihr nicht eine falsche Erwartungshaltung habt zu dem, was bei dem Recap jetzt passiert. Und da springen wir jetzt auch rein ins Hauptthema, nämlich zur South by Southwest.
Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
Hauptthema. Ja, Hauptthema. Was geht, habe ich schon gesagt, muss ich glaube ich nochmal wiederholen. Also, ich will ein Recap machen zur South by Southwest, die ja in Austin in Texas stattgefunden hat. Ich habe mir das schon ewige Jahre vorgenommen, weil ich von dem Event schon von vielen anderen im Online-Marketing gehört hatte, wie den Jan Kutschera oder den Kutscherer. Ich glaube, er ist Kutscherer. Der wird mich skypieren. aber auch der Pascal Fantou oder der Kurt Simon, die da schon drüben waren und immer nur Gutes eigentlich von dem Event berichtet haben, habe ich mir es mir immer gewünscht, dass ich auch mal dahin fahren kann. Und nun war es gerade in diesem Jahr so, dass ich durch diese Verlegung der SEO Campings und der Contentix auf den Bereich Ende Februar jetzt wirklich die Zeit hatte, mal zur South by Southwest zu fahren und mir einfach ein Event in der Größe, also so wirklich so ein Stadt-Event, was sich mit dem Thema Online-Marketing, Film und Musik beschäftigt, einfach mir mal reinzuziehen. Das ist wirklich eine andere Hausnummer, wenn eine ganze Stadt bespielt wird, wenn 125.000 Teilnehmer da wirklich eine ganze Stadt bespielen und da so eine Atmosphäre auch in einer ja sehr, sehr wilden Stadt irgendwie entstehen lassen. Das wollte ich mir einfach mal angucken, um einfach eine Inspiration zu haben. Ich will euch mal den Vortisch sagen, wie ich dahin gefahren bin oder wie meine Emotionen waren. Also in erster Linie war es so, dass ich natürlich mega gereizt war, was Neues zu erfahren. Das ist eigentlich bei mir immer so tragend und treibend, ob es jetzt der Jakobsweg ist oder ob ich irgendwelche anderen Sachen machen oder ob ich in die Stratosphäre fliege. Egal, ich will irgendwie immer was Neues erleben und neue Reize haben, die abseits von dem ablaufen, was ich sonst so eigentlich konsumiere. Und da ist die South by Southwest, glaube ich, wirklich ein neuer Reizpool gewesen. Ich wusste, dass ich das Ding alleine machen will. So wie ich die Jahre davor ja auch im März immer eigentlich schon ja die Jakobswege gemacht habe oder so, wollte ich was für mich haben. Also für mich war es nicht das Ziel, jetzt mit irgendeiner deutschen Reisegruppe am Start irgendwie jetzt nach Austin zu fliegen, sondern für mich war wichtig, dass ich das Ding für mich habe. Wenn ich rechts und links mal irgendwie einen treffe, mit dem ich quatschen kann, natürlich gehört Kommunikation ein bisschen dazu, aber ich wollte eigentlich mein eigenes Ding machen, um das Ding richtig für mich persönlich wirken zu lassen. Und jetzt könnt ihr euch selbst entscheiden, ist das was für euch auch oder wollt ihr lieber kommunikativ mit einer Reisegruppe umherfahren? Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Einzelfallentscheidung. Beides hat seinen Reiz, weil in der Kommunikation kannst du dich natürlich schön connecten, kannst vielleicht auch Informationen austauschen, die können für dein Business total wichtig sein. Für mich sind aber die ruhigen Momente extrem entscheidend, weil ich mich da fokussieren kann, gerade in der Wust der Arbeit auf die Sachen, die für mich wichtig sind. Und wenn ich da sehr viel Ablenkung habe von Leuten, die ich treffe, denn spielen da ganz viele neue Perspektiven mit rein, die mich oftmals davon abhalten, mich in meiner persönlichen Situation zu fokussieren. Und das ist für mich nicht so cool. Eines will ich auch nochmal sagen, wenn du auf so ein Event fährst, dann wirst du schnell, gerade wenn du Leute triffst oder wenn du die auch siehst, wirst du sehr schnell mit großen Marken umgeben oder Leuten, die Agenturen haben, die schon sehr, sehr groß sind oder die sehr, sehr mächtig sind vom Personal oder vom Umsatz oder vom Produkt her. Das heißt, wenn du dich mit denen kurz schließt, hast du auch noch einen Effekt, dass du nämlich dich selbst in dem, wo du dich selbst siehst, dich als relativ klein empfindest. So ist es zumindest in meiner Position und nichts anderes kann ich ja hier bewerten. Mit einer Agentur, die jetzt 14 Mann groß ist, ist natürlich schwer, irgendwie seine eigene Positionierung zu finden in einem Universum, was aus Facebook, Netflix oder Agenturen besteht, die gerade gekauft worden sind oder die schon hunderte von Leuten sind. Da ist es schwer, irgendwie sich nicht als kleines Licht zu fühlen. Andererseits ist es aber genau der Moment, wo man entweder klein beigibt und sagt, ich bin viel zu klein. Es kann aber auch genau der Moment sein, zu sagen, ich will da gar nicht hin, das ist nicht meine DNA, zumindest will ich nicht so schnell dahin wie die meisten von denen, sondern ich will mich selbst reduzieren und will mein Wachstum für meine Unternehmung nachhaltig machen, weil wenn du dich mit den Leuten da unterhältst, dann wirst du ziemlich schnell merken, dass die irgendwie ja vielleicht die letzten 5 Jahren daran gearbeitet haben, ihre Unternehmen nach vorne zu bringen und dann einen Exit hatten oder irgendwelche Strategien haben, die dazu führen, dass die Inhaber irgendwie nicht mehr in der Firma drin sind. Und das ist natürlich dieses Kick-and-Rush-Prinzip, was auch total legitim ist, was aber überhaupt nicht meine DNA ist und was vielleicht auch nicht deine DNA ist. Und dann solltest du dir natürlich die Frage stellen, ob dein Ziel nicht ist, nachhaltig über vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre ein Unternehmen aufzubauen mit vielleicht auch vielen Mitarbeitern, vielleicht auch mit wenigen Mitarbeitern, aber dafür nachhaltig, ob das nicht der Weg ist. Und ja, die Entscheidung musst du halt treffen und das kannst du dir vielleicht leichter machen, indem du nach Austin fährst und dir da diese Packung Größe holst, um dich selbst zu reduzieren als Gegenstück. Oder du gibst klein bei und sagst, na, das schaffe ich vielleicht nicht. Oder du probierst noch mehr Antrieb zu erzeugen. Da ist ja jeder sehr viel anders. Bei mir ist es halt so, dass ich mich dadurch sehr stark fokussiert habe, weil ich gesagt habe, okay, die DNA von den Leuten, die ich da getroffen habe, die habe ich selbst nicht, die will ich auch nicht haben, sondern ich will nachhaltig wachsen und das ist mein Ziel. Ein Teil davon wusste ich heute schon vorher, deswegen habe ich mein Erlebnis halt so reduziert auf wirklich persönlich einzeln rumlaufen. Und für mich war es eigentlich die Hölle, dass sich irgendeiner einklingt in meinen Reisetrip und dann sowas wie, oh, okay, wir machen jetzt alles zusammen entsteht. Das habe ich sehr absichtlich auch umschifft, dieses Thema, muss ich mal sagen. Das heißt, wenn der ein oder andere mich vielleicht kontaktiert hat, was ja passiert ist, und ich habe mich da sehr wenig gemeldet, dann lag es genau an diesem Punkt eigentlich. Okay, ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, also alles fängt ja mit einer Entscheidung an, so ist es immer im Business. Ihr müsst irgendwann die Entscheidung treffen, will ich das oder will ich das nicht? Weil das dazwischen gibt's halt irgendwie nichts. Ich kann irgendwie jetzt die ganze Zeit trauern oder überlegen, ob ich hinfahre und irgendwann ist März und die South by Southwest läuft schon und die ist weg. Nee, ich muss irgendwann die Eier in der Hose haben und einfach die Entscheidung treffen, will ich da hin, will ich da nicht hin, kostet mich das Geld, welches Geld kostet mich das? Und dann muss ich irgendwann konsequent sein. Ich habe also einen Flug gebucht, nicht nach Austin, weil ich habe die Flüge nach Austin und nach Houston verglichen, was ungefähr so ja, 2,5 Fahrstunden auseinander liegt. Und da war Houston doch deutlich billiger. Und da ich ein paar Locations in Houston hatte, die ich einfach nochmal sehen wollte, wie die NASA zum Beispiel, bin ich über Houston geflogen und dann mit dem Mietwagen nach Austin gefahren. Einfach, weil ich mir auch ein bisschen was vom Land noch angucken wollte, rechts und links einfach noch ein paar Abstecher machen wollte in den 11 Tagen, die ich dann da war. Habe einen Flug gebucht und war dann natürlich das erste Mal in meinem Leben so, so Überteichflüge mache ich halt irgendwie nicht so sehr viel, sondern wenn ich sie mache, mache ich sie im Urlaub und dann mit der Familie und dann ist die Reiseplanung natürlich ein bisschen anders, als wenn du alleine fliegst und das natürlich im Rahmen der Businesskosten abrechnen kannst. Und ich habe jetzt so die erste Mal die Entscheidung getroffen, ja, welche Kategorie fliege ich denn jetzt? Wenn du als Familie fliegst, ist relativ klar, man fliegt Holzklasse, also Economy, weil es einfach günstiger ist. Und ich bin da eher auf dem Standpunkt, dass ich eher weniger für den Flug bezahle und dafür vor Ort mehr Geld ausgebe, wo ich Erlebnisse projizieren kann, wo ich Gemeinschaft und Familie irgendwie projizieren kann, wohne auch lieber schöner, esse lieber besser und spare das Geld irgendwie dann an den Flügen. Gerade bei 3 Personen, wie wir es sind, kommt in anderen Flugklassen natürlich ein bisschen was zusammen an Geld und wie gesagt, das ist meine Ansicht, meine persönliche Ansicht, da kann ich das Geld woanders ausgeben. Wenn du alleine fliegst, ist natürlich der Kostenrahmen irgendwie ein bisschen anders und das war für mich die Gelegenheit, einfach mal was Neues auszuprobieren. Das heißt, ich bin eigentlich vom Standard her Premium Economy geflogen. Da gehe ich aber nachher nochmal drauf ein, ob ich das jetzt cool finde oder nicht. Und habe auf dem Rückflug dann sogar ein Upgrade zur Business Class gemacht, weil ich habe gedacht, irgendwie einmal in meinem Leben muss ich wenigstens mal gucken, wie das ist, wenn man in so einem Flieger liegen kann. Bringt das was? Habe ich weniger Jetlag etc. pp. Und das wollte ich mal probieren. Und es geht natürlich alleine viel besser. Also ich habe einen Flug gebucht. Ich habe eine Unterkunft gebucht. Das war so der Teil, wo ich das erste Mal so ein bisschen beim ersten Ansatz ins Straucheln gekommen bin, weil ich eigentlich so das Ziel hatte, in der Innenstadt von Austin zu wohnen, damit ich kurze Wege zu den Locations hatte und da gingen so die Hotelzimmer bei $500 die Nacht los, da wäre bei 10 Tagen wäre ich €5,000 los gewesen oder $5,000, das war mir, also da habe ich das erste Mal so ein bisschen gestrauchelt, weil da wäre ich so im Gesamtbetrag so auf 8.000 bis 10.000 Euro gekommen und da wäre so die Grenze gewesen, wo ich mir gesagt hätte, oh nee, also das ist mir nicht wert. Also so viel Inspiration kann ich da vielleicht gar nicht raussaugen. Da habe ich mal kurz gezuckt und dann bin ich aber in der Planung dann doch irgendwie wieder dahin gekommen, weil ich so angefixt war und mir andere Leute wieder was erzählt haben davon, ich wieder was gelesen habe. Gerade auf Facebook lief dann eine Menge durch meinen Stream durch, so an Ankündigungen. Und habe dann nochmal im Umkreis geguckt und habe dann ein schönes Hotel, nämlich ein Hilton Homewood Suites nannten die sich, gefunden und das kam €1,450, das ist immer noch ziemliches Geld, aber das war ja erträglich und ich hatte ja Mietwagen, konnte in die Stadt reinfahren, das war völlig okay. Ich erkläre euch nachher nochmal am Ende dieses Podcasts, was ich überhaupt ausgegeben habe, damit ihr mal so eine Hausnummer habt, was ihr so an Kosten, was euch erwartet, um da überhaupt hinzukommen. Ja, habt dann noch Mietwagen gehabt und das waren eigentlich so die großen Kostenteile. Ich gucke nochmal hier, ob ich was vergessen habe. Ne, ich glaube, das waren die großen Teile. Ja, dann kam irgendwann der Tag nach der Campix, habe mich natürlich eine Woche später riesig darauf gefreut, dann loszufliegen und bin als erstes von Berlin nach Frankfurt geflogen und da war ich das erste Mal angenehm überrascht, dass die Lufthansa das Thema South by Southwest schon in sich aufgenommen hat. Das heißt, an dem Flugschalter, wo ich eingecheckt habe, wo der A380 nach Houston gestartet ist, war schon so eine Mikromesse von der Lufthansa, wo die eine Bühne hatten, wo die ein kleines Konzert gemacht haben, wo die ein paar Ansprachen gemacht haben, ein bisschen was über Robotik, ein paar kleine Stände. Also schon eine Einstimmung, die relativ cool war, muss ich sagen. Und das setzte sich auch fort, dass ich in den A380 eingestiegen bin und wir flogen nach Houston und dann war innerhalb der Lufthansa eben auch noch eine kleine Konferenz, wo bestimmte Speaker zu bestimmten Themen schon gesprochen haben. Diese Konferenz ist dann auch übertragen worden innerhalb des Flugzeugs. Also du hattest so wirklich das erste Mal das Gefühl, ja, du fliegst hier nicht nur zu irgendeiner Konferenz, sondern du fliegst zu was Großem, weil die Lufthansa eben da so mega präsent war, schon am Flughafen und auch auf der Strecke dahin. Das war schon sehr cool. Dann bin ich irgendwann mit meinem Premium Economy Sitz irgendwie, also da kann ich euch schon mal sagen, also ich bin ja nun ein breiter Typ, und bin in der Economy Class natürlich immer sehr, sehr eingeengt, wenn ich gerade noch so einen Ochsen neben mir habe, der dieselben Körpermaße hat wie ich. Da ist es natürlich schon sehr cool, wenn auf der Fläche, wo sonst 3 Sitze stehen, einfach 2 Sitze stehen und du mehr Abstand zwischen den Sitzen hast. Das ist, ich glaube, das, was es auch so werthaltig macht, dass man einfach ein bisschen lockerer, geschillter sitzt. Und ja, bin relativ entspannt dann in Houston angekommen. Die Migration war auch ziemlich schnell, muss ich sagen, also völlig anders als in Kalifornien, wo alles wirklich sehr, sehr lange dauert, ging es da relativ zügig und auch der Typ von Homeland Security hat mich auch schon gefragt, ob ich zur South by Southwest will, weil irgendwie alle, glaube ich, die da gelandet sind mit dem Flieger, zur South by Southwest geflogen sind. Das heißt, selbst in Houston ist das mega präsent gewesen, dass so ein Event da in Austin halt stattfindet. Ja, da habe ich mir einen Mietwagen geholt, bin dann über Land gefahren, was doch ziemlich anstrengend war, nach Austin. Ich habe mir das erste Mal Texas ja so ein bisschen angeguckt, war jetzt nicht ganz so begeistert, weil ich mehr auf Berge stehe. Das ist halt alles so, ja, wie man es aus Dallas kennt, flaches Land, viele Ranchen, aber sehr dicht besiedelt. Ich muss sagen, Texas scheint ein extrem reiches Bundesland zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die haushaltsmäßig dastehen, aber es wirkte zumindest so, als ob da eine Menge Geld durchfließt, anders zumindest als in New York oder in Kalifornien, was ich so kannte, oder auch in Florida, wo schon alles ein bisschen mehr in die Jahre gekommen ist, ist da halt irgendwie, ja, zumindest alles dichter besiedelt. Das heißt, du hast nie irgendwie Flächen, wo du mal einfach mit der Drohne fliegen kannst, sondern irgendwie ist alles mit einer Ranch bebaut oder so. Also ich könnte natürlich mit der Drohne fliegen, aber ich wollte mich da auch irgendwie nicht erwischen lassen, wollte auch mal einfach so eine Form von weiter haben, wenn ich da irgendwie fliege. Und das war irgendwie nicht, weil, ja, also war sehr ernüchternd, was das Land anbelangt. Und ich bin dann angekommen in Austin, bin dann ins Bett gefallen und am nächsten Tag bin ich in die Stadt gefahren und habe das erste Mal das auf mich wirken lassen, was denn in Austin so passiert. Und da war ich das erste Mal so alleine unterwegs natürlich und es waren mega viele Eindrücke. Also da ging es schon los, dass ich wusste, okay, das wird jetzt richtig hart. Weil es wirklich an jeder Ecke ist natürlich alles neu. Du bist alleine, du musst dich zurechtfinden. Das ist erstmal schon mal so ein Ding. Jede Stadt ist ja für sich irgendwie anders. Und dann zu gucken, wie sind jetzt die Locations aufgebaut, in denen auch die Konferenz stattfindet. Wo verteilen sich die 125.000 Teilnehmer? Das war schon erstmal anstrengend. Also der erste Tag war eigentlich gezeichnet davon, dass ich mich eingecheckt habe. Das ging super schnell, muss ich sagen. Also dafür, dass da so viele Event-Teilnehmer sind, haben sie das super gelöst. War eine ganze Halle, die nur für Registrierung aufgemacht wurde. Das war extrem cool. Was auch gleich aufgefallen ist, dass die sich extrem um das Thema Merchandising kümmern. was natürlich Teil davon ist, so ein Spirit für so eine Veranstaltung einfach zu transportieren. Ich glaube, die verdienen da auch ganz gutes Geld mit. Nun hatte ich im Vergleich zu den Vorjahren irgendwie so das Gefühl, dass ich die schlechteste Designserie schlechthin erwischt habe, weil einfach die Motive nicht so richtig fancy waren, aber das ist ja sehr subjektiv. Aber sie hatten eigentlich alles von Hoodies, Zippern, T-Shirts in mehreren Variationen, Tassen, Geldbeutel, Unterleger, Schreibblöcke etc. pp. Also das Ding haben die mit vielen Ständen sehr, sehr stark abgefeiert. Und das war für mich als Veranstalter zumindest erstmal eine Sache, dass ich schon erkannt habe, hey, da muss man vielleicht ein bisschen mehr noch tun in die Richtung. Ja, hab mich dann orientiert. Der Mittelpunkt ist so das Kongresscenter in Austin. Und das ist ja schon alleine riesengroß, ist auch sehr verwinkelt, sich da erstmal dieses ganze System anzugucken. Wie läuft das? Wo sind welche Räume? Wann muss man sich wo anstellen? Wie läuft das mit dem Ticket, was man um den Hals hat? Wie wird man da registriert? Also sehr, sehr viele Eindrücke, Drücke, sehr mächtig. Was dazu geführt hat, dass ich mich irgendwann erstmal, um überhaupt erstmal eine Orientierung zu finden, erstmal mich in den großen Ballsaal D gesetzt habe. Das ist so der zentrale Punkt, wo eigentlich alle großen Keynotes auch drin sind, die direkt im Austin Convention Center stattfindet. Und da habe ich mich erstmal reingesetzt, da war denn die Begrüßung, das war relativ lapidar, aber für mich erstmal zum Durchschnaufen erstmal sehr gut. Und dann ging es eigentlich gleich los damit, dass ich das erste Mal gleich eine Klatsche gekriegt habe, nämlich damit, dass ich völlig unterschätzt habe, wie viele Menschen da halt einfach sind. Ich wollte also zu einer Session gehen von Bernie Sanders, das war ja mal der Präsidentschafts- oder ein Gegenkandidat von Hillary Clinton auf der Demokratenseite, der dann ja gegen Hillary knapp gescheitert ist. Und wie das Ganze geendet hat, wissen wir jetzt. Aber der Bernie Sanders, der war ja so ein treibender Pol, der die Leute irgendwie so ein bisschen mehr wie Obama einfach inspiriert hat. Und da wollte ich einfach mal in die Session gehen, weil deswegen fliegst du ja darüber, weil du einfach mal Leute sprechen hören willst, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst. Und für mich ist es halt sehr tragend, dass ich die Leute halt wirklich mal sehe, weil das wirklich noch ein anderes Empfinden ist von Menschsein, als wenn ich die nur am Fernsehen sehe oder irgendwie höre. Ja, da habe ich gelernt, dass du dich anstellen kannst und dir keiner irgendwann sagt, ey, nee, die Kapazität von dem Raum ist irgendwie erschöpft, sondern da stellst du dich an und irgendwann ist halt Ende. Da wird immer reingelassen und irgendwann ist der Raum zu und dann kannst du dich verkrümeln wieder aus deiner Schlange und bist halt nicht drin. Und so erging es mir halt da auch und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, die kochen auch nur mit Wasser, weil es wäre natürlich auch nicht schwer gewesen, einfach mal einen mit so einem Zähler irgendwie durch die Gänge laufen zu lassen und zu sagen, okay, unser Saal fast 2.500 Menschen. Ich zähle jetzt hier mal durch, mache vielleicht noch irgendwie 100 Leute Schmalz, weil ja ein paar Leute die Kette auch noch verlassen können. Und dann mache ich ein Schild, wo ich sage, okay, ab hier wäre eigentlich der Raum voll. Dahinter mache ich noch irgendwie so ein, ja, wenn es irgendwie klappt, kriegen wir euch vielleicht noch rein. Und dann mache ich noch ein Schild, wo ich sage, ab hier ist es kritisch, da besteht die reelle Chance, dass du nicht mehr reinkommst. Dann weißt du irgendwie, woran du bist und kannst dir irgendwie ja eine Einschätzung machen, ob du irgendwie noch zu einer anderen Session gehst oder nicht. Weil eines musst du wissen, das ist nicht, eben nicht nur an einer Location, wie in diesem Convention Center, sondern die ganze Stadt ist eben durchlöchert von Event-Locations. Das heißt, in jedem großen Hotel, was da irgendwie ist, oder in jeder anderen Location, die irgendwie eine Möglichkeit hat, Konferenzsäle zu bespielen, die wird genutzt zu der Zeit. Und die liegen halt teilweise einen Kilometer auseinander, was jetzt nicht so super weit ist, aber du hast immer einen Fußweg. Und wenn die Sessions grundsätzlich immer eine halbe Stunde auseinander liegen, dann musst du eben eine halbe Stunde die Distanz überbrücken und dann die Distanz überbrücken, um dich rechtzeitig in die Schlange zu stehen, damit du überhaupt noch reinkommst. Weil wenn du immer hinten stehst und rennst jetzt von Event-Location zu Event-Location, kommst nirgendwo rein, ist natürlich auch scheiße. Okay, da habe ich also das erste Mal gelernt, habe dann auch gelernt, nämlich vom Dominik Wojcik, den ich hier herzlich grüße und den ich da auch getroffen habe, dass man reingeht erstmal und dann auch wieder kurz rausgehen kann, sich so einen Pinkelbon geben lassen kann, also wo man eigentlich signalisiert, dass man nur aufs Klo will und dann mit diesem Pinkelbon wieder reinkommt. Wenn man diesen Pinkelbon, der aber nicht auf das Event jetzt richtig getrimmt ist, einfach in der Tasche behält oder davon sich ein paar organisiert, dann kommt man immer wieder rein, weil die Leute natürlich denken, du bist irgendwann rausgekommen und warst nur pinkeln. Und das ist natürlich nicht so. Und bei der Anzahl der Menschen kann man das System da natürlich ein bisschen gamen. Ob ich jetzt dazu so neige, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest bestand da die Möglichkeit. Und über die Möglichkeit ist der gute Dominik auch da reingekommen in die Session und konnte da natürlich was mitkriegen, was ich eben nicht mitgekriegt habe. Ja, wieder was gelernt im Leben, was man besser machen kann. Dann kommen wir zu der ersten Session, die ich besucht habe. Das war eine Session von Esther Perel. Die kannte ich vorher überhaupt gar nicht. Die scheint aber in Amerika eine ziemlich große Nummer zu sein. Zumindest wie die da abgefeiert wurde auf der Bühne, war es in jedem Fall so. Ich will euch mal sagen, was die macht. Die ist eigentlich eine Psychotherapeutin oder eine Paartherapeutin auch. Also das in der Kombination. Hat sich aber irgendwie anscheinend ein bisschen darauf spezialisiert, auch Unternehmen zu beraten, weil es natürlich sehr stark auch in Unternehmen um Beziehungspflege und Beziehungsmanagement geht. Und genau darum drehte sich eigentlich auch ihre Session und ihr Vortrag, nämlich, dass alles da draußen, was Marketing beinhaltet ist, sei es die Wirkung nach außen durch Marketingkampagnen, die wir fahren, oder auch die Wirkung nach innen im eigenen Unternehmen, um diese Kampagne überhaupt zu starten, dass das eben auf dem basiert, was ich gerade gesagt habe, nämlich auf Beziehungsmanagement. Und man sollte an jede Kundenbeziehung, an jede Influencerbeziehung, an jede Beziehung grundsätzlich, wo man im Unternehmen arbeitet, rangehen wie an eine Beziehung zwischen zwei Menschen oder seiner eigenen Beziehung, nämlich darauf achten, dass man zuhört. In erster Linie zuhört, das ist eigentlich das Wichtigste und das, was die Firmen da draußen, das wissen wir ja alle, in vielen Teilen halt nicht hinkriegen, dass sie halt wirklich den Leuten, die da draußen ihr Resonanzkörper sind, egal zu welcher Zielgruppe sie gehören, also die darauf reagieren, was du machst, dass man da zuhört, was die dir sagen und nicht einfach den Kopf zumacht. Und das ist in einer Beziehung ja natürlich genauso, wenn dein Partner dir irgendwie was sagt und du hörst nicht zu, weil du denkst, du musst immer nur auf deinem Standpunkt rumeiern, dann ist es natürlich für die Beziehung auch schwierig und das ist natürlich auf dein Business total übertragbar, weil jeder, den du da draußen kontaktierst, ist ein einzigartiges Individuum. Und da sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Ich bin ja schon lange Verfechter dafür, dass es gerade um die Pflege von diesen Relationships geht, also diese Verbindung, um sich eine Community aufzubauen. Es ist natürlich nicht, wenn du ein Unternehmen bist, was Millionen von Kunden hat, möglich, alle Millionen von Kunden zu bespielen. Aber es ist sehr effizient und sehr effektiv einen kleinen Resonanzkörper, was man dann Community nennen kann, was aber oftmals natürlich noch eine Essenz von der Community ist, dass man die sehr intensiv bespielt und eine wirkliche Relation aufbaut, eine wirkliche Verbindung aufbaut zu den Leuten, die da arbeiten und nicht nur zu Influencern, sondern auch Leuten, die vielleicht kleineres Seeding machen können, wo du interagieren kannst und wirklich da Reputationspflege machen kannst, um die natürlich dazu veranlassen, indirekt, man muss es ja nicht sagen, sondern sie werden es automatisch machen, wenn sie Teil der Fanbase sind, dann werden sie das auch nach außen kommunizieren. Und diesen kleinen Körper zu pflegen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da hat die Esther Perel nochmal zur Stellung genommen. Das fand ich halt sehr, sehr inspirierend, weil es genau in mein Denkmuster natürlich auch reinpasst. Das ist eine der Sessions gewesen. Viele Keynotes sind ja in YouTube online auf dem Kanal des House by Southwest. Der gehört auch dazu. Den Link zu der Session kann ich euch nochmal geben. Der hängt unten in den Shownotes drin. Da könnt ihr euch das Video nochmal angucken. Um 15:30 war ich dann wieder in der Niete. Das heißt, ich habe mich angestellt, bin ich reingekommen. Und und dann habe ich mir noch was zu Experience Design angeguckt. Das war aber auch nicht so richtig geil. Ja, dann war der erste Tag schon zu Ende. Ich war dann auch mega platt, weil natürlich, könnt ihr euch vorstellen, Reizüberflutung da ist. Austin besticht jetzt auch nicht dafür, dass du jetzt sehr viele Locations in der Innenstadt hast, wo du gut essen gehen kannst, sondern du hast ein paar Clubs, ein paar Restaurants, aber die sind mega voll gewesen. Was so gefehlt hat eigentlich in der Innenstadt von Austin, sind so normale Fastfood-Restaurants, wo man einfach mal zwischendurch sich mal irgendwie was rausholen konnte. Das habe ich da irgendwie nicht so richtig gefunden. Ist vielleicht aber auch auf der anderen Seite der Stadt gewesen. Also da in dem Hauptfokusbereich war das halt nicht so richtig. Das heißt, ich habe dann irgendwann die Zelte abgebrochen, bin in mein Hotel gefahren und habe dann auch erstmal probiert, eine Mütze Schlaf nachzuholen und die Eindrücke zu verarbeiten. Dann war ich am zweiten Tag, bin ich gleich früh losgefahren um 11 Uhr und wollte mich in so ein Meetup setzen, was ja so kleine Gesprächsgruppen eigentlich sind. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, da habe ich eben gedacht, okay, 125.000 Menschen, die Gesprächsgruppen, die da entstehen, werden auch relativ groß sein, war aber nicht der Fall, sondern ich habe dann mit 4 anderen Menschen gesessen und habe mir dann gedacht, okay, ja, was werden die mir jetzt zu Creative Failure sagen? 4 Leute, das bringt mir irgendwie nichts und dann bin ich raus. Habe dann gewechselt, bin dann auch, ja, also konnte mich nicht richtig orientieren in dem Programm, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr schon mal auf der Campix wart, dann wisst ihr ja, wie 12 Themen nebeneinander laufen. Bei der South by Southwest hast du ungefähr 40 oder 50 Themen nebeneinander in verschiedenen Locations und da könnt ihr euch vorstellen, wie man sich da denn entscheiden kann. Das hat am zweiten Tag eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir mal die Stadt nochmal an, probiere mich mal zu orientieren und bin dann erst um 15:30 wieder in eine Session gegangen, wo es um ja, Westworld ging. Also wer Netflix so verfolgt oder andere Streaming-Anbieter, der wird vielleicht über Netflix gestolpert sein. Und da ist Westworld ja eine ziemlich große Nummer als Serie, wird in Amerika auch ziemlich gefeiert. Und die zweite Staffel steht vor der Tür und da wurde die South by Southwest halt genutzt von den Produzenten und von dem Producing-Team, um da ein bisschen die Werbetrommel natürlich zu rühren auf der Veranstaltung. Und ja, also die holen dann auch alle coolen Jungs da irgendwie nach vorne. Also angefangen von dem Jonathan Nolan, der ja auch Interstellar gemacht hat zum Beispiel. Also einer der großen angesagten Regisseure da draußen in Hollywood, der da war. Aber auch die Lisa Joy, die Co-Creator war, also die so die rechte Hand eigentlich von Nolan war da eine ziemlich smarte Person. Dann James Marsden, der irgendwie so ja der sexiest man alive in Westworld irgendwie darstellt. Aber auch Tandy Newton, die Dunkelhäutige, die eine mega Ansprache da auch gehalten hat zu humanitärer Unterstützung in Dritte Weltländern, war ziemlich bewegend. Aber auch Evan Rachel oder Jeffrey Wright. Also alle Gesichter, die man so aus der ersten Staffel kannte, die waren da. Und in Amerika läuft das ja so ein bisschen anders. Die Leute kommen auf die Bühne und dann werden die mega abgefeiert. Ich glaube, in Deutschland ist alles ein bisschen deutlich reduzierter. Da ist so richtig, da wird richtig applaudiert, da wird gejubelt irgendwie, wenn die auf die Bühne kommen. Und die Resonanz von den Leuten, die da eben kommen, die kennen das halt auch so und die feiern dann auch zurück. Das zum Thema Kommunikation, ja. Also setz dich da nicht nur hin, wie es so in Deutschland so der Fall ist, sondern du gibst von dem Spirit, den du da feierst, eben auch was zurück an das Publikum. Und dadurch entsteht so eine Wellenbewegung, wo die dir was geben, du wieder was zurückgibst durch einen Schrei oder so einen Arme in die Luft reißen. Und dadurch entsteht irgendwie so eine Synergie zwischen dem Publikum und den Leuten, die da auf der Bühne sitzen. Und da kann man von den Amis echt eine Menge lernen. Das ist so eine Sache, die kann ich jetzt gar nicht so gut in Worte fassen. Die ist aber extrem präsent und das ist eine Sache, mit der ich auf jeden Fall sehr stark spielen will. Ja, die haben dann so ein paar Ausschnitte gezeigt aus der neuen Staffel von Westworld, wo man nicht filmen durfte. Also das ist so ähnlich wie bei unseren Konferenzen, dass dann gesagt wird, irgendwie, da darf nicht gefilmt werden und da darf nicht live gestreamt werden und da darf nicht getwittert werden und so. Ja, so what? Aber die haben sich auch fast alle dran gehalten. Da sind die Amis also ziemlich hörig. Und die Session endete damit, dass ein guter Kumpel von dem Jonathan Nolan auf die Bühne gekommen ist, nämlich Elon Musk. Der stand in keinem Programm, war aber natürlich einer der Menschen, die ich mir natürlich da gewünscht habe, weil ich den noch nie gesehen habe. Und nochmal, für mich ist es wichtig, dass ich diese Leute immer mal persönlich sehe, um zu wissen, dass das Menschen sind. Das hört sich sehr banal an. Aber ich muss wissen, dass die dieselben Probleme haben wie ich. Und das sehe ich am allerersten, wenn ich die mal 1:1 so sehe in so einem Raum. Das ist nur eine Sache, die bei mir so ist vielleicht. Aber ich brauche das und ich war mega, mega begeistert, dass Elon Musk da wirklich am Start war. Und der ist natürlich einmarschiert mit dem Life on Mars. Und da muss man ja nicht mehr viel zu sagen. Die Inszenierung von der Falcon Heavy X von SpaceX ist natürlich gigantisch gewesen, da dieses Auto damit hochzunehmen und diese synchrone Landung von diesen Boostern. Das ist nochmal in so ein Video gepackt worden, was, glaube ich, da auch als Premiere gezeigt wurde. Das habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Wirklich mega. Und der Typ ist da auch entsprechend abgefeiert worden. Passte natürlich auch zu dem Future-Thema, was da über Westworld angeteasert wurde. Ja, zu dem Video nochmal, will ich nochmal zurückkommen, weil wir uns natürlich ja hier in dem Podcast auch sehr stark mit Storytelling beschäftigen. Und wer sich dieses Video anguckt, achtet mal darauf, welche Träger da eigentlich drin sind. Dann habt ihr auch eine Möglichkeit, vielleicht irgendwann mal darüber nachzudenken, wie ihr eure Videos vielleicht machen könnt in der Spitze, in der Spitzenausprägung, um bestimmten Erfolg hinzubekommen. Für meine Begriffe, ich habe mir das mal angeguckt, sind da eben das, was Neues einfach anders inszeniert wurde. Wir hatten ja schon immer Raketen, die sind nie so inszeniert worden, sondern was dazugekommen ist, ist eben, dass diese, dass es was Neues ist, dass es von einer Privatperson mehr oder weniger gemacht wird, zumindest Elon Musk dafür steht, dass SpaceX so ein Erfolg ist, abseits der NASA oder staatlichen Institutionen, wie es ja vorher war. Und er dem Ganzen halt diese Vision mitgegeben hat, dass er über diese Trägerraketen und diese ganzen Möglichkeiten, die er mit SpaceX aufbaut, halt zum Mars fliegen will. Und das ist eine Sache, wo ich ja immer sage, okay, das habe ich auf dem Jakobsweg schon gemerkt, wenn du Leuten ein gemeinsames Ziel gibst oder die Leute ein gemeinsames Ziel haben, entsteht was, was du sonst nie erzeugen kannst. Und daran zu arbeiten, muss jedem Unternehmen irgendwie was wert sein, weil es einfach megamäßig zusammenschweißt und einfach auch zu dem beiträgt, was ich eben schon gesagt habe, nämlich dieses Community-Building, diese Fanbase zu machen. Denn sind eine Menge Kinder drin, Emotionen von Kindern sind existenziell, um Emotionen auszulösen, also damit zu spielen. Und dann hast du natürlich so Spannung, ja, was wird da draus, aber eben auch ihren Erfolg, wenn gerade diese Booster synchron landen oder die Kuppel wegfällt von dem Flugkörper und dieser Tesla-Wagen da irgendwie um die Erde kreist. Ich glaube, mehr kann man da auch gar nicht machen. Das ist schon Königsklasse. Achtet mal ganz bewusst darauf. Guckt euch mal ganz bewusst dieses Video an und probiert mal zu gucken, wie ihr das in eurem Business einfach vielleicht auch umsetzen könnt. Ja, dann komme ich gleich zum Tag 3, weil kurz nachdem Elon Musk da war und ich schon super geflasht war, ist irgendwie über South by Southwest relativ kurzfristig angesetzt worden, dass Elon Musk noch eine Q&A-Veranstaltung über eine Stunde gibt in dem Moody Theater, was auch in Austin ist. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt schon hier bin, dann muss ich da hin. Ich wusste, dass es da sehr viel Freakies gibt und ich habe sowieso mit dem Jetlag noch ein paar Probleme gehabt. Das heißt, ich bin früh in die Stadt gefahren und habe mich um 5.30 Uhr als schöner Nerd in die Schlange gesetzt, um eine Ticket zu bekommen für diesen Konferenzteil, wo er halt so Frage und Antwort gegeben hat zu bestimmten Themen, was gerade im Bereich künstliche Intelligenz sehr kritisch war. Er ist ja sowieso in der letzten Zeit sehr stark aufgefallen dadurch, dass er diesen ganzen neuen Technologien sehr kritisch gegenübersteht, obwohl er die natürlich extrem pusht. Es sind da natürlich gewisse Sachen mit bei, ja, wo man sich schon mal Gedanken machen kann gesellschaftlich. Ist alles toll, wohin wir uns entwickeln, aber ja, da wird halt viel ersetzt und vieles ist unberechenbar, vielleicht auch nicht mehr steuerbar. Wir haben in der letzten Zeit zwei große Unfälle gehabt mit selbstfahrenden Autos, nämlich einmal von Uber und einmal von Tesla jetzt. Zwei tödliche Unfälle. Da wird natürlich nochmal alles auf die Goldwaage gelegt, alles nochmal überdacht. Wie wird das in der Zukunft werden? Und er war da halt sehr kritisch und ich glaube, bei aller Euphorie muss man sich eine gewisse Skepsis gegenüber diesem ganzen Thema auch beibehalten, sonst wird man einfach überrannt von dem Thema und das, glaube ich, will auch keiner. Okay, er ist dann natürlich folgerichtig von Jonathan Nolan, seinem Kumpel, eben auch interviewt worden und ich glaube auch, dass ihr dieses Video auch in YouTube findet, da habe ich jetzt keinen Link zu. Wenn ich den noch finde, wenn ich hier die Shownotes einrichte, dann gebe ich euch den nochmal nach. Dann war ich um 11 Uhr in einer Session, wo es um Drohnennutzung ging. Und das war mal wirklich interessant. Gerade so eine Themen, die so abseits vom normalen Marketing liegen, die werden da halt sehr stark bespielt. Und das war in einem kleinen Raum. Das war auch sehr, sehr interessant, weil einfach mal gezeigt wurde, was mit Drohnentechnologie und Schwarmtechnologie wirklich möglich ist. Viele fliegen ja nur einfach mit ihren DJI-Produkten da draußen rum. Da geht's halt ein bisschen weiter, dass eben nicht über GPS geflogen wird, dauerhaft. Also sagen wir mal, wir machen mal eine Unterscheidung. Wenn du im freien Raum fliegst, dann gibt es, also ohne Überdachung fliegst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einmal das Tracking über GPS, um die Standortdaten der einzelnen Drohne zu ermitteln. Und dann gibt es noch ein Tracking mit Abstandsmeldern untereinander, mit einer gewissen Intelligenz, um zu gucken, wo steht eine andere Drohne, wenn wir uns jetzt über das Thema Schwarm und Drohne unterhalten. Und innerhalb von Räumen, wo du also keinen GPS-Empfang hast, gibt es halt die Möglichkeit, nur über Fixpunkte und einem Grid, was du innerhalb des Raumes anlegst, also ein GPS faktisch in dem Raum, die Standorte der einzelnen Drohnen zu erkennen und die auch untereinander so eben zu bewegen, dass die miteinander als Schwarm auch funktionieren. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und da gibt es auch super Inszenierungen. Gerade Intel hat sich ja da hervorgetan, die so mit 500 Drohnen, ich glaube 400 oder 500 Drohnen waren es, auch in Las Vegas, da Shows inszeniert haben, die wirklich spektakulär schon sind. Wo natürlich das nicht so spektakulär im optischen Reiz ist, weil die nur eine Leuchtdiode darunter haben oder mehrere Leuchtdioden, um die Farben zu variieren. Das ist in dem Zusammenspiel der einzelnen Punkte noch nicht so spektakulär. Spektakulär ist aber, dass diese 500 Drohnen halt zusammen koordiniert funktionieren. Und das ist schon toll. Und wenn ihr einfach mal dagegen haltet, dass es ja diese Videos gab, wo diese kleinen Killer-Drohnen auch gezeigt worden sind, was ja nur eine Vision war, eine Vision zu dem, was überhaupt gar keine Vision ist, weil die Sache technologisch schon auf jeden Fall möglich ist. Also das war so ein Video, wo eine kleine Killer-Drohne faktisch gezeigt wurde, die einen kleinen Sprengsatz mit sich getragen hat, die eine Gesichtserkennung hatte und auf Basis der Gesichtserkennung in das Gesicht des Opfers geflogen ist und dann den Sprengsatz detoniert hat, der so ähnlich aufgebaut war wie die Ladung bei einer Panzerfaust. Das heißt, die so eine bündelnde Wirkung hatte, die den Kopf auch wirklich durchschlägt. Ziemlich irre. Also dieses Video werde ich euch nochmal in die Shownotes packen, wenn ich es nochmal finde. Aber das basierend auf dem, was eben mit Schwarmtechnologie schon möglich ist, ist halt ja nicht nur Zukunft, sondern das ist da. Also alle Komponenten für dieses Fiktivvideo sind eigentlich schon da. Und das macht die Sache natürlich beängstigend. Kommen wir wieder dahin, was Elon Musk gesagt hat. Vieles von dem, was Intelligenz auslöst oder künstliche Intelligenz mit sich bringt, bringt eben auch Gefahren, nämlich genau das als Waffe zu benutzen. Und wenn du 500 Drohnen koordinieren kannst, kannst du irgendwann auch 5.000 oder 50.000 Drohnen, gerade wenn die so klein sind, koordinieren. Das ist nicht mehr weit weg, sondern das ist alles ziemlich nah. Aber in der Session wurde eben auch ein schöner Part noch gezeigt, nämlich eine Drohneninszenierung mit Lampenschirmen, wo einfach einer Drohne einen Lampenschirm aufgesetzt wurde und damit innerhalb des Theaters Cirque du Soleil eine Drohnenshow oder ein Part im Endeffekt erzeugt wurde, wo eben auch nochmal dargestellt wurde, technisch, wie dieses Grid innerhalb dieses Theaters aufgebaut wurde, um die Koordination der einzelnen Drohnen untereinander in diesem GPS abgeschirmten Raum eben zu ermöglichen. Da war wirklich eine ziemlich coole Session. Danach bin ich in eine Session gegangen. Da wurde einer der Marketingleiter von Pepsi Cola interviewt und der hat eine Markeneinführung gezeigt. Und ich schnaufe jetzt nur, weil das Thema mega ätzend ist. Also ich habe überlegt, ob ich das überhaupt hier in den Podcast mit reinbringe. Es ging um die Markeneinführung von LifeWater. Das ist ein normales Mineralwasser ohne Kohlensäure, was eben in Amerika Markteinführung hatte und was natürlich, also ich tue mich so schwer damit, weil es dieses Wasserthema ist. Also da wird eben aus Scheiße wirklich Gold gemacht und in dem Fall eben Scheiße, was für mich ein Menschenrecht ist. Wasser gehört zu Menschenrechten. Jeder Mensch auf der Welt muss eigentlich ein Recht haben, wenigstens Wasser zu bekommen, natürlich ausreichend Nahrung auch, um überleben zu können. Und Wasser gehört halt einfach grundsätzlich dazu. Und wenn sich so ein Konzern, und das Pepsi-Cola jetzt ja nur ein Konzern von vielen, wir haben die Diskussion natürlich mit Nestle schon längst hinter uns und deswegen bin ich vielleicht auch so angepisst von dem Thema. Die machen halt einfach aus normalem Wasser und wo sie das Wasser herholen, ist ja auch sehr skurril, da machen die einfach Gold raus. Und ja, ich habe es jetzt einfach mit reingebracht, weil einfach das so ein bisschen zeigt, wie die halt aus Scheiße Gold gemacht haben. Und das ist vielleicht übertragbar eben auch auf bestimmte andere Produkte, die nicht so eine Megamarge haben wie Wasser oder mit einem Lebensmittel halt agieren, was ein Menschenrecht sein sollte. Und das ist die Verbindung eines Produktes mit Kunst oder mit irgendwelchen anderen Sachen, die aus dem kulturellen Gefüge von Gesellschaften kommen. Und die haben eben die Flaschen so designt, dass sie mit bestimmten Kunstsachen eben in Verbindung gebracht worden sind. Die haben also in bestimmten Ausstellungen von bestimmten Künstlern bestimmte Kreationen machen lassen, die sie dann direkt nahtlos auf ihre Flaschen übernommen haben und bestimmte Teile natürlich davon auch in bestimmte Kunstprojekte wieder zurückgespendet haben. Ist also so ein Kreislauf, wo ein Produkt probiert, näher an die Menschen ranzukommen, glaubwürdiger zu sein, weil sie so einen Träger von Kunst haben und eben die Menschen das Gefühl haben sollen, da wird wieder was zurückgegeben. Bei Wasser wirklich tue ich mich mega schwer damit. Ich glaube, wirtschaftlich war es für Pepsi-Cola ein Erfolg. Klar, bei so einem margenträchtigen Produkt mit so einer Reichweite, die Pepsi-Cola sowieso schon hat, ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Aber das ist die große Tendenz, die gerade da ist, sich nämlich irgendwelche gesellschaftlichen Sachen, gerade Kunstprojekte rauszusuchen und sein eigenes Produkt damit zu verbinden und da irgendwie eine Nähe und eine Community zu erzeugen. Das merkt euch mal. Also guckt einfach mal, wir haben ja noch ein anderes Beispiel nachher, wo das auch ganz gut geglückt ist oder zumindest versucht wurde. Sucht mal einfach bestimmte Kunstformen, die für euch interessant sind, raus und probiert die mit eurem Produkt zu verbinden. Und dann probiert dieses Thema einfach mal ein bisschen weiterzudenken und zu spielen. Ich glaube, da liegt eine große Chance drin, aber eine mutige Chance, weil du musst natürlich immer erstmal Geld in die Hand nehmen, um dieses Thema so zu spielen. Da gibt's keinen draußen, der euch sagt, abseits von Pepsi-Cola, was ein Milliardenunternehmen ist, das funktioniert alles, sondern das sind alles Markenträger, alles Markenbotschaften, die du setzt, die keine direkte Wirkung haben. Das ist eine Sache, die ich auch im Marketing natürlich lernen musste, dass ich natürlich so ein verseuchtes Kind bin im Online-Marketing. Bei uns im Online-Marketing ist alles 1:1 irgendwie berechnet worden. Du hast eine AdWords-Kampagne gemacht und spielst jetzt vielleicht noch mit den 30 Tagen, wo der Cookie läuft oder mit den 14 Tagen oder wie immer die Cookie-Laufzeit ist. Ich bin jetzt kein SEA-Spezialist. Spielst du noch damit, aber dann probierst du natürlich eine direkte Conversion zu haben. Es gibt aber im Marketing, nur im Online-Marketing eigentlich diese direkte Conversion. Wenn du irgendwann deine Marke ein bisschen nach oben treibst und einfach viel mehr indirekte Marketing-Kanäle hast oder Branding-Kanäle hast, dann findet die Conversion viel weiter hinten statt in der Customer Journey. Und da als Online-Marketer diese Denke zu haben, auch diese Vision zu haben von wie viel Geld nehme ich in die Hand, um irgendwann diese Markenbotschaft auszulösen, um dann viel, viel später in dieser Customer Journey einen Kunden zu generieren, das ist bei Online-Marketern halt wirklich schwierig. Also bei mir auch schwierig. Das ist so ein Denkprozess, der im letzten Jahr extrem bei mir stattgefunden hat, weil wir eben eine Menge auch probiert haben und ich gesehen habe, okay, das Online-Marketing ist halt wirklich auch nur eine Geige. Vieles von dem, was Umsatz und Vertrieb ausmacht, findet halt in einem langen Funnel statt, der bestimmt ein Jahr dauert. Und wenn du das Thema halt spielst und wirklich dauerhaft spielst, mit einer gewissen Kundenpflege, dann kommt da auch richtig Erfolg zurück. Das ist wirklich eine Sache, die ich total unterschätzt habe, weil ich eben so verseucht war als Online-Marketer. Okay, wie ging es dann weiter? Dann war der Bürgermeister von London noch da, fand ich jetzt nicht ganz so geil. Und dann war wieder eine zweite Session, wo der Rian Johnson von Lucasfilm, der also diesen Last Jedi produziert hat, also Star Wars, der letzte Teil, der da erstmal Rede und Antwort gestanden hat, ein extrem smarter Kerl, hat aber irgendwie marketingmäßig wenig Insight, sondern zeigt eigentlich nur, wie lange du am Ball bleiben musst, um im Filmgeschäft eigentlich so erfolgreich zu sein. Und das ist vielleicht auch übertragbar auf Online-Marketing und auf Content-Marketing, dass du halt so eine Geschichte immer wieder spielen musst, damit du irgendwann wahrnehmbar wirst. Entweder über die Einzelgeschichte, dann kannst du natürlich wahrnehmbar werden, aber du wirst noch intensiver wahrnehmbar, wenn du viele wahrnehmbare Einzelgeschichten hintereinander baust. Und das über mehrere Jahre. Daraus entsteht nachher so ein persönlicher oder einen Markenerfolg, der sehr intensiv ist. Also das konnte man sicherlich davon ableiten. Und der große Höhepunkt war ein bisschen von mir geahnt schon, dass Mark Hamill halt auf die Bühne gekommen ist und auch noch ein bisschen was erzählt hat zu dem, wie er das alles so sieht, dass er auch irgendwann nicht mehr in diesem Hype drin war, immer so die gefeierte Persönlichkeit zu sein, sondern dass er auch irgendwann auch mal aus dem Trouble so ein bisschen raus wollte. Das hat sich jetzt irgendwie anders angefühlt, weil er natürlich mit 4 Bodyguards da irgendwie auf der Bühne stand, die man jetzt nicht so präsent gesehen hat, die aber hinter der Bühne irgendwie so, wenn man seitlich reingeguckt hat, schon da rumgeeiert sind. Also der hatte schon extreme Manpower an Bodyschutz. Aber so, ja, die Botschaft von ihm einfach nicht immer an dem, was mal erfolgreich war, festzuhalten, sondern sich auf neue Baustellen zu konzentrieren. Da ist er ja in der Vergangenheit schon für aufgefallen, dass er nach Star Wars, nach den ersten 3 Folgen, dann irgendwie, egal wie sein Leben lief, ich glaube, da waren auch ein paar Tiefen mit bei, wo er irgendwie mit dem Leben nicht so klar gekommen ist, aber wie er sich dann aufs Schauspiel konzentriert hat, weil er einfach für sich irgendwie eine Erfüllung finden wollte, weil er die Erfüllung halt nicht darin gefunden hat, halt irgendwie ein Jedi zu sein, sondern als Mensch eben eine Erfüllung haben wollte. Und er hatte sich jetzt nochmal auf die letzten Folgen so eingelassen, aber jetzt ist auch beendet und er freut sich eben auf das Leben danach. Das war so, ja, der Auszug, den man, glaube ich, auf alle Felder, auf alle von euch, die hier zuhören, eigentlich auch ausrollen kann. Deswegen war das ziemlich cool. Ja, dann war der Tag auch zu Ende. Das war so der einzige Tag, wo ich mich abends dann mal mit dem Dominik Wojcik und dem Marcel Hollerbach getroffen habe, ein bisschen Deutsch mich ausgetauscht habe und auf einer Wiese schön hinten am Flussufer gesessen habe. Das war richtig schön bei schönem Wetter. Danke nochmal für den Austausch da auch, aber das wollte ich halt relativ klein halten, ist mir auch ganz gut gelungen. Denn am 4. Tag, am 13. gab es eine Session mit Chazzy Manning. Ich weiß nicht, ob einem von euch das sagt, der Name was sagt. Das ist eine von den großen amerikanischen Whistleblowern gewesen, eine IT-Spezialistin, die beim amerikanischen Militär angestellt war und die irgendwann eben Militärgeheimnisse rausgegeben hat, um der Öffentlichkeit davon Kenntnis zu geben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was es im Einzelnen war, aber das ist so in diesem ganzen Reigen Julian Assange und so abgelaufen. Und die ist eben auch zu 30 Jahren Haft verurteilt worden, damals in den Vereinigten Staaten wegen Geheimnisverrat oder Hochverrat, nennt sich das, glaube ich, wenn du das eben so aus der Instanz machst, wie sie das gemacht hat. Und ist dann von Obama begnadigt worden. Und die saß da eben auf der Bühne und hat so ein bisschen eben geschildert, dass das eben nicht alles so leicht ist, diesen Weg zu gehen, dass es eine bewusste Entscheidung aber war, die Sachen nach außen zu bringen. Und dass sie eben ja lange gebraucht hat, um wieder so Tritt ins normale Leben zu kommen, Menschen wieder zu vertrauen irgendwie, weil sie natürlich in der Phase, wo sie so gejagt wurde, natürlich hinter jeder Mücke einen Elefanten gesehen hat oder einen Spion oder einen, der sie festnimmt, gesehen hat. Und ja, da war eine Menge Psychologie mit bei, die sehr, sehr spannend war, die jetzt unser Marketing vielleicht nicht so sehr beeinflusst, aber die halt einfach dazu beiträgt, mal zu beurteilen, ja, wie ist denn das eigentlich, wenn wir über so Julian Assange reden? Da wird ja immer so beiläufig immer so erzählt, wie ja, dass der da irgendwie in einer Botschaft sitzt, in, ich glaube, Kolumbien sitzt der oder Venezuela, keine Ahnung. Und es hört sich immer so leicht an, ist es aber nicht. Wenn du wirklich gejagt wirst und du hast jedes Mal Druck und du machst über viele, viele Jahre, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass das Körpergedächtnis einfach extrem anfällig ist dafür und du machst über mehrere Jahre, fühlst du dich verfolgt und hast immer Angst, dass du festgenommen wirst, da entsteht wirklich eine Paranoia. Und da hat die Chazzy Manning eben auch davon gesprochen, wie das eben war, und sie hat natürlich auch davon gesprochen, weil sie ja transgender ist, irgendwie mal ein Mann war und jetzt sich dazu bekennt, eine Frau zu sein, wo man auch sagen muss, ich weiß gar nicht, dass es mal ein Mann war, geht also super als Frau durch. War eigentlich total einleuchtend, welcher Weg da noch hinterstand. Also die hat ja nun 2 riesengroße Bürden auf sich genommen. Einmal dieses Whistleblowing, dann den Knast, die Erlebnisse daraus, die Begnadigung und dann das Coming Out eben als Transgender. Das war schon ja sehr inspirierend, muss ich sagen. Also aber mehr persönlich für mich jetzt, nicht fürs Marketing. Dann habe ich danach eine Session besucht zu Waymo. Waymo ist ja das selbstfahrende Auto von Google, also so die Klasse, nicht der kleinen runden Käferverschnitte, sondern das, was schon mal ein bisschen in Serie gehen soll, also ein größeres Modell, was oben mit so einem Kasten noch rumfährt. War ziemlich interessant. Da ist zumindest mal ein Video gezeigt worden von Google Waymo an sich, wo Leute, die sehr skeptisch waren gegenüber diesen selbstfahrenden Autos, in ein Auto gesetzt wurden und mit einer Kamera beobachtet wurden. Und da siehst du halt sehr schön, wie schnell sich Menschen daran gewöhnen, dass bestimmte Sachen für sie übernommen werden. Also zu Anfang sind sie sehr ängstlich und nach so 10, 20 Minuten hast du in dem Video schon gesehen, wie die Leute die Angst verloren haben und ja, nach bestimmten Situationen, die das Auto gemeistert hat, eben Vertrauen in diese selbstfahrende Funktion gesteckt haben. Und da war das Video psychologisch schon halt sehr, sehr cool. Ja, jetzt mit den Informationen, die ich jetzt habe, nachdem ich 2 Wochen oder 3 Wochen zurück bin und wir 2 tödliche Unfälle mit selbstfahrenden Autos hatten, steht das natürlich irgendwie in einem neuen Zusammenhang, dieses ganze Thema. Aber ich glaube, man muss die Kirche da wirklich im Dorf lassen. Die Tendenz hin zu selbstfahrenden Autos wird kommen. Sie wird auch der Verkehrseffizienz auf jeden Fall positiv zu Gesicht stehen. Ich glaube, da wird eine Menge möglich sein und eine Menge auch effektiver laufen. Ich habe mir nur mal die Frage gestellt, ja, wenn ich jetzt denn mit so einem selbstfahrenden Auto fahre, dann fährt das natürlich nur noch auf Basis von den Verkehrsvorschriften. Das heißt, ich fahre dann nur noch 50, was ziemlich langweilig irgendwie erscheint. Ich fahre auf der Autobahn auch vielleicht nur noch 80 oder 120, was in Deutschland noch vielleicht schnell scheinen mag. In Amerika sind die Höchstgeschwindigkeiten ja noch völlig anders. Also ich glaube, da würden mir die Füße einschlafen, wenn ich da in so einem selbstfahrenden Auto sitzen würde. Aber vielleicht wird es auch effektiver, weil man dadurch sich vielleicht Ampeln sparen kann, andere Knotensysteme hat und man ist vielleicht viel schneller am Ort, als es vielleicht jetzt der Fall ist, wo man dann durch die Fahrweise der Einzelnen doch im Stau steht. Also da ist eine Menge Bewegung drin, da wurde auch nochmal eben das Thema aufgekocht. Wie ist es denn, wenn so ein selbstfahrendes System entscheiden muss zwischen 2 tödlichen Situationen? Auf der einen Seite meinetwegen 5 Schüler, auf der anderen Seite eine alte Frau. Wo fährt man jetzt rein und tötet unter Umständen Menschen? Eher die ältere Frau, eher die 5 Schüler. Da ist noch eine riesen ethische Debatte, die dann mit den Algorithmen und Entscheidungsfindungsprozessen der Autos selbst zu tun haben. Sehr, sehr cool. Dann gab es noch ein This Is Us Panel, wer diese, ich glaube, Netflix oder Amazon Serie kennt. Der wird die Darsteller auch kennen. Der Prozess da drin war genauso wie bei Westworld. Was die Amis wirklich drauf haben, ist halt, diese Serien zu inszenieren. Guckt euch einfach mal diese Inszenierung, also die persönlichen Inszenierungen der Schauspieler an, wie die auf so einen Events gefeiert werden. Und ihr lernt sehr viel auch für das, wie ihr Produkte präsentieren könnt. Wirklich, wirklich, wirklich. Also da gibt's eine Verbindung zwischen Personal Marketing und dem Marketing des Produkts, also der Serie und dem, was ihr an Möglichkeiten habt, auch im Marketing. Dann war der 5. Tag, der 14.3., da sage ich jetzt einfach mal, ich habe Termine wahrgenommen. Und am 6. Tag habe ich, da fing so an, also da switcht das Festival so hin von Interactive, also Marketing-Themen eher, hin zu Musik und Film. Also es wechselt so ein bisschen oder die anderen großen Eventteile kommen dazu. Und da habe ich als erstes eine Session besucht von Linda Perry und Carrie Brown. Linda Perry ist eine ziemlich angesagte Producerin, Musikproducerin in Amerika. Hat schon sehr viele große Stars produziert. Wenn du die da sitzen siehst, dann denkst du, hat die so einen Cowboy-Hut auf, so einen runden, die sieht irgendwie komisch aus. Erstmal, als erstes denkst du, was kann die einem erzählen? Aber als die dann erzählt hat, boah, wirklich war irre. Und die hat halt eben dieses QuickBooks-Beispiel gezeigt, wo sie mit einem Interpreten, den sie gerade fördert, dargestellt hat, wie die Musik und wie die normale Business-Industrie die Musikindustrie gerade fördert oder dazu benutzt, um wie bei Live Water von Pepsi Cola eben die Kunstform Musik zu nutzen, um näher an die Leute ranzukommen. Wir haben ja diese Sachen schon grundsätzlich, wer sich die Vodafone-Werbung und so anguckt, Telekom-Werbung anguckt, wo natürlich sehr stark mit Musik geworben wird. So ist es im kleineren Bereich eben auch so. Und da ist halt so eine Nachwuchskünstlerin, nämlich die Villa Aimer, mit QuickBooks in Verbindung gebracht worden und hat dann einen Track produziert. Und da ist eben mal so gezeigt worden, wie dieser ganze Markenaufbau von ihr war, von diesem authentischen YouTube-Mädel hin zu einer reellen Produktion, was eben sehr stark unterstützt wurde von QuickBooks. QuickBooks ist ja sowieso wie Lexware, also faktisch eine Finanzsoftware, womit Firmen ihre Finanzen in den Griff kriegen wollen oder sollen. Und das war sehr cool. Sie hat auch nochmal richtig Stellung dazu genommen, dass eben nach ihrer Meinung in diesem ganzen Business für Musik zwei Sachen wichtig sind, nämlich einmal Talent. Du kommst ohne Talent zu haben nicht wirklich weiter. Aber auf der anderen Seite steht halt sehr stark Durchhaltevermögen. Wenn du dich von der ersten Niederlage entmutigen lässt, wirst du nie was. Da kannst du so talentiert sein, wie du willst. Du musst halt wirklich über Jahre, und das zeigen eigentlich auch alle Beispiele, da draußen von großen Künstlern über Jahre an deinem Erfolg arbeiten. Oh, sorry. Dann wirst du irgendwann die Früchte ernten, wenn du Talent hast und wenn du ein bisschen Glück hast, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt rauszukommen. Und das ist wieder so eine Sache zwischen den Zeilen, die jetzt nicht direkt was zum Umsetzen ist, die aber genau das ist. Du musst auch, wenn du ein Produkt hast, wenn du deine Marketingmaßnahmen machst, musst du halt nicht nur so eine Eintagsfliegen produzieren, sondern musst an deinen Erfolg glauben und dauerhaft über Jahre einfach Sachen machen, wahrnehmbar bleiben, und dann wird es irgendwann zu einem Erfolg führen. Meine eigene persönliche Geschichte ist genauso aufgebaut und ist noch lange nicht zu Ende. Das entsprechende Video dazu, guckt euch das mal an. Das war auch der Track, den ich zu Anfang des Podcasts gespielt habe. Ja, also ziemlich mächtig vom Beat her. Beat treibt natürlich Informationen in die Köpfe, was für Marken natürlich super genutzt werden kann, aber was natürlich auch von anderen natürlich genutzt werden kann. Also wenn ihr es nicht macht, machen es andere mit anderen Formen der Industrie. Guckt euch Joko und Klaas an, die irgendwie Haftbefehl plötzlich benutzen, der bestimmt nicht so moralisch jetzt der erste Vorreiterkandidat ist in Deutschland. Aber die Beats tragen gerade die Botschaften in die Köpfe der jungen Leute, aber auch in Köpfe von Leuten wie mir, die halt empfänglich dafür sind, für diese Beats. Also das nicht zu nutzen, ist wirklich fatal. Wieder denkt daran, irgendwie setz dich mit dem Thema GEMA mal auseinander, weil diese Sachen, GEMA-Musik zu nutzen, die schon von anderen in die Medien gepresst wurde, mit viel Kapitaleinsatz, das Thema zu hijacken für die GEMA-Gebühren, ist, glaube ich, hochgradig intelligent und wird gerade von den Online-Marketern in den wenigsten Formen gemacht. Dann war ich in einer Session von YouGod, das ist einer der Members vom Wu-Tang Clan. Auch sehr coole Session, nicht direkt Marketing. Er hat halt beschrieben, dass er es halt immer gefeiert hat, dass er nicht einer der Frontschweine war vom Wu-Tang Clan wie ein Method Man oder so, sondern sich ein bisschen mehr zurückgehalten hat. Ja, klar, liegt es auch ein bisschen daran, dass er vielleicht nicht so wirtschaftlichen Massenerfolg hatte. Aber er hat wirklich, ist einer der immer eher mit Familie gespielt hat, also der eher auf Familie, der Familie favorisiert hat, und Familie und Popularität und Bekanntheit in Amerika gerade zu haben, das verträgt sich ja überhaupt gar nicht. Man hatte schon gesehen, was in der Session los war. Die Amerikaner, also ich kenne die Leute natürlich, aber die Amerikaner, die Hip-Hop begeistert sind, die leben dieses Thema noch ganz anders und vergöttern ihre Leute, die auch dann wieder diese Historie über Jahrzehnte natürlich haben, megamäßig. Also das ist wirklich eine Sache, die so eben auch bezeichnend ist, wie das in Amerika gelebt wird. Und ich bin nun jemand, der Hip-Hop so von der Kultur her mag, aber der Hip-Hop eigentlich da, wo er entstanden ist, nie so richtig erlebt hat. Und da in Austin gibt's halt die sechste Straße, das ist jetzt nicht so mega Ghetto, aber da war in der sechsten Straße halt wirklich so dieser Spirit von Hip-Hop und eine Menge Dunkelhäutige, eine Menge Gangleute vielleicht auch, eine Menge Goldketten. Alles, was so Hip-Hop transparent macht oder ausmacht, war halt da vorhanden. Und das war das pure Gangstertum, muss ich wirklich sagen. Ich war wirklich extrem verwirrt, weil ich, so habe ich es mir eigentlich gar nicht vorgestellt. Und so war es in Amerika oder in New York vielleicht noch mehr, wo eigentlich so die Wiege vom Hip-Hop ja ist. Du bist auch in keine Ecke gekommen, wo es nicht irgendwie nach Gras gerochen hat. Also gerade dieses Thema Kiffen und Gras öffentlich rauchen, Legalität, Nicht-Legalität, ist in Amerika ja schon ein bisschen pervertiert, gerade weil die auch in diesen Bars und so rauchen dürfen. Du kannst ja da gar nicht mehr atmen. Das ist wirklich grausam. Das ist eine persönliche Einstellung. Aber am siebten Tag war ich dann nochmal bei einem Termin in San Antonio. Und für alle Leute, die nur Urlaub da in Texas machen, guckt euch San Antonio mal an. Die haben so eine Flussstraße in der Innenstadt, genial. Also wirklich wunderschön, tolle Restaurants. Du kannst da so eine Bootstour machen. Es ist wirklich toll. Also die Stadt ist wirklich was, was ich euch empfehlen kann. Dann am achten Tag neigte sich jetzt so die South by Southwest langsam dem Ende. Ich war da in einer Session noch drin zu Professional Sound Recording. Da ist jetzt, das war sehr technisch, und ich bin jetzt nicht so der Tontechniker, sondern für mich muss es praktikabel sein, so wie es hier im Podcasten läuft. Ich habe jetzt zwar ein großes Mischpult und eine Menge Sachen, womit ich Effekte machen kann, aber für mich ist das Handling der Sachen halt viel wichtiger. Welche dB-Zahlen jetzt eingestellt werden müssen, welche Filter irgendwie eingestellt werden müssen, um nachher ein gutes Mastering zu machen. Das ist alles wichtig, keine Frage, aber da hat er mich nicht so richtig abgeholt. Das lag aber mehr an mir. Ich habe mich dann entschieden, am Nachmittag noch die Weltpremiere von der Netflix-Doku-Serie Rapture mir anzugucken in einem Theater da in Austin. Und das war auch sehr cool, gerade weil da eben noch ein paar Hip-Hop-Stars eben am Start waren und du mal merken konntest auch, wie eben dieses Hip-Hop-Ding da von der, gerade von den Schwarzen da auch gelebt wird. Die haben eine Mega-Identifikation rein in diese gerade rechte Bewegung, also nicht rechte, sondern dass Rechte durchgesetzt worden sind für die schwarze Bevölkerung in Amerika, was ja so in den 60er Jahren passiert ist, Martin Luther King und so. Das kommt jetzt nochmal extrem zur Sprache. Dr. Dre hat ja auch so eine Serie jetzt aufgesetzt, wo er mal den Werdegang von, wie es entstanden ist, irgendwie im kalifornischen Bereich, in dem Ghetto-Style, jetzt zum Verkauf hin an Apple, wo er der erste Hip-Hop-Milliardär geworden ist. Das geht auch alles in diese Richtung, ja, wie sind die Rechte entstanden, und da sind die Amerikaner halt sehr stolz drauf. Ich war auch sehr erschrocken, dass man natürlich als Weißer, ja, auch wenn man aus Europa kommt und auch aus Deutschland kommt, genauso irgendwie, da wird genauso auf die Leute reagiert wie auf Amerikaner, was den Amerikanern ja nicht zu verdenken ist. Aber ich hatte eine so eine bezeichnende Situation, wo ich neben einem gesessen habe, neben einem Dunkelhäutchen gesessen habe und mich jetzt einen Platz weggesetzt habe, weil es mir einfach zu eng war. Und auch gar nicht war das der Grund, sondern weil die immer auch dazu aufgerufen haben, dass sich die Sitzenden irgendwie so verengen sollten, also dichter zusammensitzen sollen, damit mehr Plätze am Eingang der Reihen irgendwie stattfindet. Und da hatte ich einen neben mir, der ist da gleich total ausgerastet und hat das irgendwie auf sich bezogen, dass ich jetzt nicht neben ihm sitzen will oder so. Und da hat man mal so gemerkt, dass das total eine eigene Geschichte, eine eigene Geschichte von nicht vorhandener Fairness hat irgendwie, und dass das auch sehr stark irrational da ist. Und das ist halt so, wie es bei uns ist mit Ausländern, da sind wir schon ja sehr radikal vielleicht manchmal. Ich glaube, Amerika hat da schon ganz andere Zeichen durch, und die sind dann noch viel mehr auf dem Weg, eigentlich das hoffentlich zu regulieren, würde ich mir zumindest wünschen über die nächsten Jahre. Die haben aber natürlich auch ein bisschen Vorsprung. Ja, dann war ich abends noch bei so einem Box-Event und habe den Tag so ein bisschen ausklingen lassen. Das war so eine Kombination zwischen Boxen und Musikveranstaltung, und bin dann auch wieder tot ins Bett gefallen, und dann bin ich auch wieder zurückgeflogen. Bin dann, ja, das wollte ich noch nachschieben, Business Class geflogen, und ich muss persönlich sagen, obwohl viele Leute ja da draußen, die ich kenne, auf Business Class schwören, ich fand es jetzt nicht super geil. Also ich wäre jetzt Premium Economy weitergeflogen, wo ich natürlich meinen Sitz schon ein bisschen senken kann. Gut, ich kann nur schlafen, wenn ich wirklich liege im Flieger. Der Vorteil war da. Das heißt, ich habe vielleicht 2 Stunden schlafen will ich jetzt nicht nennen, aber irgendwie so ein bisschen im Dämmerzustand die Augen zugehabt. Am Ende des Tages, wenn du aus dem Flieger aussteigst, bist du genauso kaputt, wie als wenn du aus der Economy Class aussteigst. Und das ist für mich eigentlich das Kriterium, ob ich das Geld ausgeben will oder nicht. Premium Economy ist halt, weil du mehr Platz hast, du sitzt halt bequemer, du fühlst dich in der Zeit wohler, wo du halt anfängst zu leiden mit dem Jetlag. Aber jetzt Business Class dauerhaft zu nehmen, ich sehe da keinen großen Wert drin. Also wird das Geld zumindest immer sparen und das eher dann am Zielland ausgeben. Aber ich muss dazu sagen, für manche ist es natürlich auch ein Prestigeding. Also so wie ein Auto, ein großes Auto zu haben oder ein Haus zu haben oder so, oder geile Klamotten anzuhaben, eine Rolex zu tragen, ist halt so die Business Class oder First Class zu fliegen auch ein Ausdruck davon, dass man es irgendwie geschafft hat. Und unter dem Gesichtspunkt kannst du natürlich das machen, wenn du es dir leisten kannst. Also es ist jetzt nicht super schlecht, aber für mich steht es in keiner Relation zu dem Preis. So, wir haben schon 1:30 Stunde. Ich will euch einfach nochmal kurz zusammenfassen, was mich die ganze Reise gekostet hat. Ich habe also $1,499 für das Ticket gekauft. Ich habe so ein Platinium-Ticket gehabt, wo man auf alle drei Konferenzteile und Sessions zu den einzelnen Konferenzteilen reinkommt. Das war mir wichtig, dass ich da keine Begrenzung habe. Ich habe für den Flug von Berlin nach Houston €1,112 bezahlt in der Premium Economy. Habe dann den Rückflug nochmal mit €550 Upgrade bezahlt. Bin also bei 1.700, ich glaube, die habe ich gar nicht vorhin zugerechnet hier, und habe 1.463 für mein Hotel bezahlt und knapp 400 für den Mietwagen. Bin dann also, ich glaube, mit der Business Class so bei knapp 5.000 € gewesen. Und das war auch die Preisklasse, die ich mir so im Kopf vorgerechnet hatte, die für mich noch erträglich war in der Relation zu dem, was ich denn da gedacht habe zu erleben. Jetzt für mich mal das Resümee. War das geil, da hinzufahren? Ja, es war die geilste Konferenz, die ich bis jetzt besucht habe in meinem ganzen Leben. Sie war auch mega inspirierend. Sie hat mich gerade in der Phase, wo ich mich jetzt bewege, und da habe ich im Housekeeping ja ein bisschen was zu gesagt, extrem fokussiert. Es war zur richtigen Zeit das richtige Event für mich persönlich. Aber, und das ist die Kehrseite davon für alle, die jetzt vielleicht denken, ja super, ich werde da jetzt 100 Jahre hintereinander hinfahren, ich würde nicht nochmal hinfahren. Ich glaube einfach, dass dieses Thema South by Southwest jetzt nicht wegen der Veranstaltung, die war dufte, die war toll, aber es gibt eben weltweit noch ganz viele Veranstaltungen, die ich noch ganz gerne sehen wollen würde, und ich lebe sehr stark von dem neuen Reiz. Wenn ich jetzt nochmal nach Austin fahre, kenne ich schon alles, könnte ich mich mehr auf die Sessions konzentrieren, ja, aber hätte diesen Reiz an sich nicht, dieser Überforderung gerade der ersten Tage, und darauf basiert sehr viel in meiner persönlichen Fokussierung, dass ich so Tage habe, wo ich super überfordert bin, um dann wieder in so ein Tal zu fallen und aus diesem Tal dann eine Fokussierung abzuleiten. Deswegen würde ich es nicht nochmal machen für mich selbst, sondern eher weltweit mir andere ähnliche Events aussuchen, um da eine neue Inspiration mir zu holen. Gerade der Burning Man ist immer noch so auf meiner Bucketlist ganz oben, hat jetzt wenig mit Marketing zu tun, aber da würde ich ganz gerne mal hin, weil da scheint irgendwie auch ein Spirit zu sein, den es nirgendwo anders gibt, und den würde ich mir ganz gerne mal reinziehen. So, ja, das war alles, was ich auf meinen Zetteln hatte. Wenn ihr noch Fragen habt, also da sind bestimmt viele Eindrücke, die rechts und links zu dem, was ich erzählt habe, noch stattgefunden habe, und sehr viele Informationen, die ich jetzt weggelassen habe, weil ich dachte, die sind für mich nicht relevant oder auch für euch nicht relevant. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Event, weil ihr da selbst auch irgendwann mal hin wollt, dann schreibt doch einfach in die Kommentare, oder noch besser ist es, ihr macht es auf dem Standardweg, wie viele andere Leute das auch immer machen. Nämlich ihr schreibt mir persönlich entweder unter meiner E-Mail-Adresse marco mit c .young@sumago.de oder ihr chattet mich an über Facebook oder die anderen Social-Kanäle, wo ich aktiv bin. Ja, das war's eigentlich in dieser Ausgabe 72. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einer völlig anderen Ausgabe. Diesmal war es ja sehr aus dem Reigen persönlicher Erfahrungen und weniger direktes Marketing zum Umsetzen, sondern mehr, ja, Inspiration, spirituelle Geschichten. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit einem anderen Thema. Ja, ich bin raus. Marco, tschüss.